Liebe WMAF-Hörerin und lieber WMAF-Hörer, aber eher lieber WMAF-Hörerin, ist mir ein bisschen wichtiger als der WMAF-Hörer. Schön, dass du heute wieder dabei bist und uns auf deinem Ohr hast. Den besten Podcast aller Zeiten, nämlich Wiedersehen macht Freude oder kurz WMAF. Wir sprechen heute über den 5. Teil der Harry Potter Saga, nämlich Harry Potter und der Orden des Phönix. Und wie immer gilt, stellt euch vor, ein Auto ohne Motor, ohne Räder, ohne Fenster, ohne Lenkrad, ohne Sitze, ohne Kofferraum. So, und jemand würde sagen, das ist das beste Auto der Welt. Dann würdet ihr natürlich sagen, nee, Quatsch, das kann ja gar nicht fahren, weil da fehlt ja alles. Genauso wäre es, wenn bei diesem Podcast die Dame nicht dabei wäre, die mir gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Hallo Maria,
wow, das war unterkühlt.
Das fandst du unterkühlt? Das war warm wie schon lange nicht.
Ich habe ihn gut runtertrainiert.
Ich greife hier jeden Strohhalm, den ich kriegen kann.
Ja, ich merke schon, es läuft bei euch.
Und ich verschenke ja auch meine ganze Liebe jetzt mittlerweile an Sophie tagsüber, deswegen ist da noch nicht so viel, nicht mehr so viel übrig.
Maria gutes Stichwort, und ich gutes sind Stichwort. Fest zusammen.
Findest du? War das ein gutes Stichwort?
Für ihre Verhältnisse war es ein einigermaßen gutes Stichwort.
Harry Potter 5 ist ja ein absoluter Fan-Favorite und auch unser heutiger Gast ist ein absoluter Fan-Favorite.
Oh, das stimmt.
Von unseren WMAF-Fans, aber auch von allen anderen Menschen, die irgendwie gerne Schlaueres lesen als aus dem Mund von Pietro Lombardi.
Und Klaas Relatius.
Auf Klaas Relatius. Spekulatius Relatius.
Das ist
keine Weihnachtswunder beim Spiegel.
Ist es nicht auch einer der Zaubersprüche?
Ja, Klaas Relatius.
Dann wird einfach eine Geschichte erfunden.
Klaas Relatius. Es heißt Relatio, das ist nicht Relatio.
Also wie man noch das dann noch schnell gesagt, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist, Autorin, Göttin, Moderatorin, Sophie Passmann.
Hallo, danke für die Einladung.
Für mich der wichtigste Titel, den sie hat, Freundin.
Ja, das hat sich tatsächlich, also falls jemand, die alte WMAF-Folge, wo ich das erste Mal da war,
ja.
Zwischen der Folge und heute hat sich viel getan, Maria und ich sind jetzt nämlich tatsächlich quasi verwandt. Wir sind
absolut.
Wir schreiben uns jeden Tag mehrfach und schicken uns viele Sprachnachrichten und Fotos und so.
Und wir sind vor allen Dingen auch sehr offen miteinander.
Ja, Nils, da gibt es viele Dinge, die wir heute noch besprechen wollen.
Aber ihr beide seid ja Freundin. Also deswegen konnte ich das nicht sagen. Wir beide sind sowas wie, sagen wir mal, sehr gute Bekannte.
Wir sind sehr, sehr gute Bekannte.
Man legt sich kühl zu.
Aber wenn wir so offen sprechen, ohne dass viele Leute zuhören, du bist ein bisschen traurig, dass ich Maria gewählt habe, nicht dich, oder?
Nö, ich finde das voll okay. Ich freue mich sehr für Maria, weil ich sie bei dir in guten Händen weiß, weil ich dich als jemand einschätze, der einem gut tut. Aber nee, ich habe ja Maria, um mir gut zu tun.
Ich glaube auch nicht, aber ich habe das im Griff.
Ja, aber so,
ich glaube nicht, dass ich Leuten gut tue,
aber für Marias Needs.
Ja.
Hoffe ich. Also ich hoffe, weil Maria ist der wertvollste Mensch 2018, den ich kennengelernt habe. Sorry, Nils.
So, für mich ist das absolut in Ordnung.
Also ihr könnt ruhig weitermachen. Ich bin hier drüben und bin einfach nur ich, wisst ihr.
Das reicht auch mal. Es reicht auch, wenn du einfach mal du bist.
Wir fangen gleich mit einem Skandal an. Und es ist, ich meine, ich, wie soll ich sagen, ich habe schon ein bisschen mehr erwartet. Aber okay, dann sei es, wie es ist. Ich will da jetzt gar nicht so drin rumbohren.
Ich habe keine Ahnung.
Aber Sophie hat den 5. Teil nicht auf Englisch gelesen. Hat sie mir gerade eben gesagt. Wahrscheinlich hätte ich es jetzt gar nicht sagen dürfen. Das ist jetzt wahrscheinlich, habe ich jetzt so outgecallt.
Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich bei der Harry Potter Community in ganz Deutschland und Europa entschuldigen.
Amis sind dir scheißegal.
Es ist mir einfach scheißegal, was die scheiß Amis machen. Nee, ich habe wirklich die Bücher nur auf Deutsch gelesen. Ist mir gestern aufgefallen, als ich den Film auf Englisch geschaut habe.
Aber es ist ja die sehr gute Übersetzung von Rufus Beck.
Ach komm, dieser Streberscheiß von wegen, oh, die Übersetzung ist so. Die Maria ist nur am Handy.
Das hat die mit ganze dem Film Zeit, zu tun.
Genau. Ja, wie heißt das Flittchen?
Guckst du noch schnell fertig oder was?
Schnell zu Ende gucken. Rufus Beck. Sie googelt immer noch Klaas Relatio.
Der Rufus Beck ist natürlich der.
Hat er bestimmt nie gehört, den Witz, oder? Auf dem Schulhof? Klaas Relatio? Und da macht er einfach weiter.
Wir fragen fragen gerne. Ich bin mir sicher, er wird ehrlich antworten, so wie er in seiner gesamten Karriere auch alles ehrlich gemacht hat.
Wahrscheinlich heißt er gar nicht Klaas Pelazio, wahrscheinlich heißt er irgendwie...
Deswegen geht der Zauber.
Aber apropos Englisch übersetzen, ja. Gab es gerade ein Englisch übersetzen? Worum? Egal, ich steige direkt ein. Nee, mir ist gestern aufgefallen, dass der Kater von Hermine, Hermione, wie es ja offensichtlich im Englischen heißt, Crookshanks heißt. Ich wusste nicht, wie der auf Englisch heißt.
Ich auch nicht. Ich weiß das auch erst seit jetzt. Und so will sie ihn rufen?
Crookshanks heißt der da im Film. Habt ihr den nicht auf Englisch geschaut?
Nee.
Oh, sorry, Freunde. Okay.
Doch, ich habe ihn auf Englisch geguckt. Aber die wurden weggenickert.
Entschuldigung, wir sind völlig wirr, es tut
oder
mir leid.
Ich dachte wahrscheinlich, dass Hermine mal wieder irgendeinen Zauberspruch sagt, den irgendwie nichts passiert oder so.
Also die erste Notiz, die ich bei dem Film stehen habe, ist, Harry ist plötzlich ein Mann.
So. Ich hatte den gegenteiligen Gedanken. Ich habe gedacht, mein Gott, der hat sich nicht gut gehalten. Also ich habe den gesehen gestern wieder und dieses Porzellangesicht, der ja, ich finde, der sah wahnsinnig jung aus. Und wenn man sich den heute anschaut, denkt man, du bist einer von denen, wo die Pubertät nicht nett zu dir war. Wie heißt er nochmal im Echt?
Daniel Radcliffe,
ja. Oder nicht?
Aber ich habe es wahrscheinlich, ich habe auch, glaube ich, 4 und 5 hintereinander geguckt. Ja, okay. Und dann habe ich wahrscheinlich durch diesen Direktvergleich, weil
der
in 4 hat er diese...
Schon, ja, der Spring
war krass. In
4 hat er diese Oasis-Frisur.
Der Spring war wirklich
die langen
krasser
Haare.
Spring.
Der krasse Spring, ja. So ein Spring muss er erstmal hinkriegen.
Pubertät, danke dafür.
Deswegen habe ich den ja wahrscheinlich als männlicher empfunden, weil er plötzlich eine Frisur hat oder so.
Ich finde,
oft so.
Ich hatte die Empfindung eher bei Hermine. Ich dachte,
dass sie männlicher geworden ist?
Genau. Hermine ist jetzt ein Mann.
Sie ist jetzt ein richtiger Mann.
Nee, ich hatte den Eindruck beim ersten Mal schauen, dass, also als ich den allerersten Mal geschaut habe, dachte ich so, boah, Hermine ist ganz schön weiblich geworden, ganz schön erwachsen. Ich finde, boah, das klingt so schmierig, wie wenn so ältere Freunde vom Vater sagen, mein Gott, du bist aber erwachsen geworden und eigentlich nur meinen, du hast ganz schöne Brüste bekommen, ja, geiles genau. Stück.
Gibt's auch diese Szene bei King of Queens, wo...
Jetzt sieh, wie du bist ja eine richtige Frau geworden. vor allen Dingen, womit hatten wir gerechnet?
Da muss ich immer an die Szene bei King of Queens denken, wo Duck einen neuen Riesenfernseher hat und kommt sein Nachbar vorbei, hier der Walter White, der ist eine Zeit lang sein Nachbar und setzt sich dann hin und dann seppen sie so rum und dann seppt er so rum und sagt plötzlich, oh, die Olsen-Zwillinge sind aber groß geworden und sagt das so maximal schmierig.
Ich habe hier zu stehen, dass ich Dudleys silbernes Shirt am Anfang schon mal direkt genial finde. Ob er später auf einen Rave geht?
Ich finde, der sah aus, als würde der riechen. Erste Mal.
Total.
Ich finde, die haben es erste Mal geschafft, ihn so herzuleiten oder so darzustellen, dass man ihm anmerkt, er riecht immer so ein bisschen nach, nach einem Tag zu doll getragenes Plastiktrikot.
Ja. Ich fand es eh gut, dass er jetzt plötzlich so ein, weil vorher war immer so der kleine Junge, der von seiner Mutter angezogen wurde.
Vorher hatte der auch immer so, wie so kleine Kinder, eher so irgendwie aus den 50ern
genau,
oder
so. Fliegen und so. Und jetzt hat er auch so eine Goldkette und so. Es hat so ein richtiger englischer Assi, das fand ich irgendwie gut.
So ein Vorort-Preuß fand ich auch gut.
Hat gut gepasst.
Immer noch unklar, warum Harry da immer jede Ferien wieder zurück muss, aber gut.
Es sind sowieso viele Dinge. Ich habe das allererste Mal einen Harry Potter Film geschaut und habe das Gefühl, ich bin erwachsen geworden, so wie auch Harry und Hermine.
Ja,
weil ich
ist auch eine richtige Frau geworden.
Was man jetzt natürlich nicht sieht, sie starrt auf meine Brüste. Ich habe das erste Mal einen Harry Potter Film geschaut und festgestellt, ich liebe es immer noch, aber ich liebe nicht mehr alles daran. Ich wäre jetzt fähig, einen satirischen Sketch darüber zu schreiben, weil es gibt immer wieder so Elemente, so dramaturgische Dinge, wo ich merke, ach, es gibt sich schon wieder jemand gegenseitig ein Foto oder ein Brief von früher. Ich möchte, dass du das hast und so. Ja. Also ich habe gemerkt, es nutzt sich nicht ab, aber ich merke, es ist nicht alles ganz so brillant, wie ich als Teenager dachte. Und eine zweite Sache, ich habe diese Eingangsszene, wo man Harry auf dem Spielplatz sieht, habe ich sofort wieder einen Schock bekommen, weil dieser Film war der einzige Harry Potter Film, den ich vergessen habe zu sehen, als er rauskam. Also ich war der größte Harry Potter Fan der Welt und habe den irgendwie verpasst, im Kino zu gucken. Und irgendwann haben wir die DVD ausgeliehen. Das ja, kenne ich doch. Der ist doch schon seit 3 Jahren draußen.
Und dann hast du
den geschaut
gesehen,
und gemerkt,
den kennst
ich kenne den gar
nicht.
Und ich habe wirklich fast aufs Sofa gemacht. Vor
und als du aber den Teil danach gesehen hast, sind dir auch keine Inhaltslücken aufgefallen.
Nee, ich habe,
weil du dachtest,
ja, weil ich ihn gelesen habe tatsächlich.
Ach,
weil ich
stimmt.
Klar, ich habe die gelesen stimmt. Und habe natürlich mich an alles erinnert. Und irgendwie,
wir haben ja beide nicht gelesen.
Okay, leider der Bus geht jetzt. Ich muss noch nach Mitte.
Du bist nicht die Erste, die so reagiert. Eigentlich alle Gäste.
Das ist tatsächlich einfach wahnsinnig frech, einen Podcast zu machen über Harry Potter und die Bücher nicht gelesen zu haben. Also ich komme ja auch nicht hin und komm mit kaputten Knien hier angehumpelt und mache jetzt einen Podcast über Stabhochsprung. Also was ist das denn?
Stabhochspringen.
Ha, Callback.
Ja, nee, weil also
Die Filme müssen ja auch funktionieren, ohne dass man die Bücher gelesen hat.
Ach ja, Entschuldigung, genau, ja. Und Star Wars 3 war der beste, oder was?
Da hast du auch erst die Bücher gelesen.
Nee, ich wollte nur einfach irgendwas sagen, um Nerds zu ärgern. Keine Ahnung, ich habe es nicht geschaut, aber ich dachte, das ist...
Ich bin sehr wütend.
Meinst du denn von den alten dreien oder von den... Oder?
Nee, der letzte quasi.
In der korrekten Zählung? Ach so, von den neun.
Ja, also der dritte ist quasi der
also
letzte.
Also von den neun.
Also der neunte, aber den gibt's ja noch gar nicht.
Jetzt
wird's der mit Jar Jar Binks oder ohne?
Der dritte, also der sechste Teil. Also Episode 3 und der sechste Teil. Das meinte ich. Es fängt ja mit dem vierten an.
Aber der sechste Teil ist die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Nee, ich meine vierter, fünfter, sechster... Erster, ja? Zweiter, Dritter.
Ja.
Der Letzte, der Dritte.
Okay, das Angriff der Klonkrieger, glaube ich.
Ja. Und ich wollte einfach nur was sagen.
Nee, ist es nicht, wo er dann rübergeht und macht? Ja.
Ich habe die Bücher nicht gelesen.
Also, Anakin.
Ja, aber ist es
Angriff ich würde sagen, ich bin trotzdem echter Trekkie.
Ich wüsste ja, was gerade total geil ist, dass ich total lachen muss und ich habe es akustisch nicht verstanden. Sophie hat mich schon so gebrieft, dass sie einfach...
Ja. Ich bin aber sicher trotzdem witzig. Ein echter Trekkie, habe ich gesagt. Na. Ja, Harry Potter, jetzt die Bücher nicht gelesen, was für Fragen habt ihr?
Eine Menge, da tauchen immer eine Menge Fragen
meine erste okay. ist, warum sind die Dementoren denn überhaupt da in der echten Welt? Und wisst ihr was, ich fand die Dementoren in dem Teil davor hatten die eine Kapuze und hier keine mehr. Mit Kapuze fand ich die viel gruseliger. Wisst ihr, wenn das so schwarz ist und man das so nicht sieht und jetzt haben die so einen kleinen niedlichen Kopf mit so einem kleinen Mund und irgendwie dachte ich, oh.
Dementoren sind deutlich niedlicher geworden, das stimmt, finde ich auch.
Das ist ein großes Problem.
Ja.
War auch in den Büchern so, oder?
Das wahnsinnig süß.
Der süße Dementi flog um die Ecke.
Und dann,
aber warum waren Klaas, die, warum waren die da? Ey, hätten sie den Spruch alle gehabt, ne?
Ja, du.
Dann wäre die Geschichte quasi erfunden gewesen.
Ja, so jetzt ist sie ja zum Glück echt.
Naja, die Dementoren sind ja da, weil das, also zumindest ein starkes Anzeichen dafür, dass er dessen Name nicht genannt werden darf, der dunkle Lord, wie Albus Dumbledore gerne sagt, wieder zurückgekehrt ist, weil die Dementoren war ja immer so ein großes Missverständnis. Eigentlich sind die Dementoren ja unter der Herrschaft des Zauberministeriums, aber nachdem der dunkle Lord eigentlich besiegt wurde, hat man nie so richtig geglaubt, dass die Dementoren wirklich wieder zurück zum Ministerium unter deren Macht gegangen sind. Weil die waren die allerersten, die waren ganz vorne mit dabei, als der dunkle Lord versucht hat, die Weltherrschaft an sich zu reißen, die sofort auf einmal mit dem gekämpft haben.
Aha.
Und deswegen lag die Vermutung nahe, dass man denkt, vielleicht sind das doch welche von Voldemort.
Verstehe, ich dachte nämlich wirklich, die sind quasi so ein bisschen für Azkaban zuständig und wenn da einer flieht, gehen die halt hinterher. Aber wenn sie jetzt einfach schon da in Surrey rumhängen oder Little Whinging auf dem Spielplatz, ist vielleicht auch nicht viel los gerade an der... Vielleicht haben die beide auch Urlaub gehabt.
Genau, die haben einfach, die machen so einen Tagesausflug.
Kriegen Dementoren, haben die auch so Urlaubstage oder wird quasi davon ausgegangen, dass man in der Zauberwelt einfach immer arbeitet?
Die machen das ja gerne.
Ja. Dann fühlt es sich ja nicht wie arbeiten. Ja.
Ich frage mich sowieso, was so arbeits- und schulrechtmäßig in Hogwarts bzw. der Zauberwelt abgeht. Also ich finde teilweise, was auch die Schüler und Schülerinnen in Hogwarts leisten müssen, da würde aber eine Bildungsministerin in der schönen Bundesrepublik Deutschland sagen, so nicht, Freunde.
Ich glaube, die eine oder andere Helikoptereltern aus Prenzlauer Berg würden auch ganz schön sich umgucken, wenn ihr Kind in der Todesfalle Hogwarts ist, wie ich sehr nenne.
Apropos Helikoptereltern, das war ja auch schön als... wie heißt er nicht mehr? Samuel Seymour, der Schulfreund.
Samuel Seymour.
Okay, Nils, ich wollte sowieso mit dir.
Ich hab diesen Ohrwurm.
Suddenly Seymour. Little Shop of Horrors.
Ohrwurm, den Nils seit Monaten hat und immer singt und deswegen habe ich den jetzt auch immer. Und weiter.
Nee, die Geschichte wurde immer besser. Ich habe also mit jedem Satz
das Ende hebe ich mir noch auf. Das kommt nachher, wenn ihr am wenigsten damit rechnet.
Einer von den Schülern wäre doch fast nicht mehr nach Hogwarts, hätte nicht mehr nach Hogwarts dürfen, weil die Helikoptereltern nämlich gesagt haben, der Potter-Plotter.
Ja.
Wortspiel, wenn der in Hogwarts ist, dann darfst du nicht mehr zurück.
Den sie im Deutschen übrigens Schwindelpotter nennen.
Ja, clever. Clever gemacht, Rufus. Danke dafür. Wirklich. Genial. Ja, brillant.
Rufus hat ja nur gelesen, er hat dann übersetzt.
Aber ich finde es so lustig, dass sie immer, dass sie auch in fast jedem Teil Harry für irgendwas sehr Merkwürdiges immer die ganze Schule macht, ihn dann so verantwortlich. Und er ist dann immer so das Arschloch, mit dem keiner redet. Und dabei ist er so, Leute.
Was ich interessant finde, ist diese offensichtlich sehr laxe Auslegung dieser Gesetze, die uns in den ersten vier Teilen als wahnsinnig wichtig und unbedingt einhaltenswert präsentiert wurden. Nämlich diese Muggelwelt-Zaubersachen, dass irgendwie bei den Muggeln nicht gezaubert werden darf. Weil nicht nur, dass jetzt hier die Dementoren durch die Muggelwelt fliegen, sondern auch Harry kriegt so einen von diesen sprechenden Briefen, so vor seiner Familie irgendwie, und soll sich den da irgendwie reinziehen, die ja auch alle Muggel sind, das eigentlich gar nicht sehen dürfen und so. Also offensichtlich ist jetzt alles gar nicht mehr so wichtig.
Also halber Spoiler, weil im Hogwarts, beziehungsweise das Zauberministerium weiß ja, bevor Harry das weiß, dass die Eltern, die Tante und der Onkel, und Dudley ist wahrscheinlich dann so Beifang, eigentlich ja wissen, dass er ein Zauberer ist. Und also Leute, auch Muggel, die Zauberer zu Hause wohnen haben, die minderjährig sind, die also nach Hogwarts müssen, die wissen ja zwangsweise, dass das ein Zauberer ist. Und deswegen hat das Zauberministerium gesagt, alles easy, wir schicken da trotzdem einen schreienden Brief hin, kein Problem.
Aber Harry weiß doch auch, dass die wissen, dass er Zauberer ist.
Ja, aber irgendwas ist doch da... ganz, oh, das will ich jetzt gar nicht spoilern, aber ich glaube, in der allerletzten...
Also, falls du, wir spoilern alle Filme.
Also, okay, ja. In der allerletzten, ich glaube, im allerletzten Film, im allerletzten Teil, im allerletzten Buch, was ihr nicht
wir
kennt.
Haben gestern...
Im allerletzten Libretto.
Wir haben gestern Folge Teil 7 und Teil 8 geguckt.
Ah, okay. Da ist, also ich weiß nicht, ob es im Film ist, aber im Buch auf jeden Fall gibt es irgendwie eine Episode, eine Szene, wo Harry das erste Mal so einen ehrlichen Moment mit der Tante hat. Und da gibt es so eine Art, da wird so gelüftet, dass sie, ich glaube, nee, Quatsch, ich fahr weg, sie war eifersüchtig, das wurde gelüftet, das hat aber nichts mit dem Zaubereiministerium zu tun.
Ah ja, nee, das ist nur im Buch, das hat uns schon mal jemand erzählt und das ist nur im Buch, das ist nicht im Film.
Ja, dass sie wahnsinnig
eifersüchtig
waren.
Weil im Film sind
die
quasi bis zum Ende genau die Charaktere, die sie jetzt hier
aussehen. Aber ist nicht im letzten Film irgendwo, wo sie als junges Mädchen ist, wo man so sieht, dass sie so super neidisch ist, dass sie Zauber...
Ja, aber nur, nee, sie sagt nur so, ich verrat's Mama oder so.
Ah, ja.
Und sie ganz nennt sie ja dann irgendwie so Missgeburt oder so.
Ah ja, genau.
Ganz normal, Geschwisterverhalten auch. Ganz normaler Style.
Also sie ist auch so in diesem Flashback, was wir da gesehen haben, ist sie auch ein Arschloch. Mhm. Also sie ist quasi gar nicht irgendwie das so erklärt wird, warum sie ist, wie sie ist.
Ja.
Genau. Achso, und dass die Dementoren da sind, das ist ja was Harry dann später vor dem Ministerium erzählt, und das Ministerium glaubt ihm ja nicht.
Ja.
Dass sie da waren. Weil er hat ja gezaubert, um eigentlich Dudley zu retten.
Mhm.
Und wird ja dann vom Ministerium angeklagt, dass er gezaubert hat. Und er sagt, naja, ich habe ja gezaubert, um damit der von den Dementoren, die so, ja, nee, Dementoren würden ja da gar nicht sein.
Boah?
Ja. Genau.
Dementoren?
Und dann wird er ja nur, wird er ja aber freigesprochen, weil seine Nachbarin, der Squib, diese Frau, wo ich den Namen vergessen habe, die ein bisschen auf ihn aufpasst, dann für ihn aushat und sagt, ja, da waren Dementoren. Und dann müssen sie ihn halt freisprechen. Und deswegen darf er ja dann wieder nach Hogwarts und muss nicht nach Azkaban. Was uns damit aber erklärt werden soll, ist, dass das Zaubereiministerium und vor allen Dingen der Chef da in so einem Zustand super krasser Verleumdung sind, dass der dunkle Lord wieder da ist.
Ja.
Realitätsverweigerung.
Ja.
Und da wird ja auch sehr deutlich in einem Nebensatz thematisiert, dass das nicht das übliche Vorgehen ist, dass wegen eines normalen Falles von minderjährigen Zaubern nicht normalerweise das gesamte, weiß ich nicht, Kabinett oder so einberufen wird für eine Abstimmung. Kabinett ist es nicht, egal. Der gesamte...
Dieser super kleine Raum wieder. Und Dolores Umbridge lernen wir da kennen.
Och. Ich habe wirklich
aggressiv. Ich hasse die so sehr.
Ja, also es gibt wirklich wenige Charaktere im Gesicht. Ich glaube, wenn ich mich zwischen Voldemort und Dolores Umbridge entscheiden müsste, ich würde sagen, ach, Voldy, weißt du
ich
was?
Auch.
Wir versuchen es
einfach
mal.
Ich auch, 100 pro.
Ja.
Ich
aber auch. Was zwischen Dolores Umbridge und Klaas Relatio?
ich glaube, Klaas ist ehrlicher als Dolores Umbridge.
Ich glaube, Dolores Umbridge ist super ehrlich.
Das glaube ich auch.
Müssen wir Klaas Relatio eigentlich irgendwann noch, nee, oder? Das ist einfach ein Running Gag, den sollen die Leute googeln. Google
ja,
doch
ja,
mal
absolut.
Ganz liebe Grüße an ganz lieber Kollege an der Stelle.
Siehst du ja, also Harry soll halt, wie gesagt, soll das Zaubern eigentlich verboten werden, weil er in der Muggelwelt gezaubert hat, um die Dementoren von seinem Stiefbruder wegzuhauen mit einem
genau. Und was vorher
Patronum,
natürlich noch passiert,
Patronum.
Ist, dass er von so einer Formation Kumpis zu Hause abgeholt wird.
Oh ja, toll.
Und dann lernen wir dieses sich verschiebende Haus, aber...
Genau, da wollte ich auch hinkommen, weil dann... dann darf er doch und dann kommen diese ganzen Zauberkumpis vorbei, um Harry abzuholen.
Smooth as fuck. Maria hat gerade die halbe Tischdekoration umgehauen bei dem Versuch, sehr elegant und unauffällig ein paar kleine
Ferrero-Küsschen. Und dabei fliegen die dann mit ihren Besen. Fliegen die so durch London. durchs nächtliche London, über die Themse und so.
Das ist eine schöne Aufnahme.
Ich finde, da ist so ein bisschen, da hat 1975 angerufen, wollte seine Effekte zurückhaben.
Mir ist einmal aufgefallen, die Fahrt oder diese vermeintliche Fahrt über die Themse, wahrscheinlich ist es ein Regierungsgebäude, ich war noch nie in London, ich kenne mich da nicht so aus, aber das war tatsächlich ein bisschen wackelig, wo ich dachte, da hätte man auch noch einfach...
Ist mir auch aufgefallen.
Es war einfach
genau,
eine sehr wackelige Fahrt, aber trotzdem ist mir, ich habe das erste Mal, weil ich die Story wahrscheinlich kannte, diese Aufnahmen, die glaube ich sehr aufwendig und teuer waren, versucht wertzuschätzen und dachte, London, ganz schöne Stadt. Schade, dass sie bald eingemauert wird.
Ja. Na, das stimmt. Aber also das vor allem, weil auch in den späteren, also gerade in den letzten beiden, ist ja das Effekt-Game top. Fleek in den Harry Potter Filmen, aber in dem das ist es irgendwie noch, ist das irgendwie low. Dieser Flug sieht irgendwie wahnsinnig low aus. Man sieht so richtig, dass die im Studio sitzen und das so reingekiet sind.
An der Decke
so.
Hängen.
Ja, es gab auch eine Situation, wo Harry und Nymphadora so nebeneinander fliegen und dann auf so einen Dampfer zufliegen, genau. Wo sie ihm so zuzwinkert, wo ich ja, das ist, glaube ich, der erste flirty Moment, also so ein bisschen, wo man merkt, aha, er hat offensichtlich doch auch einen Penis und ahnt, ihn einsetzen zu dürfen irgendwann.
Wir haben es ja alle in dem Theaterstück dann erfahren, dass es wirklich so ist.
Und dann sah es ein bisschen billow aus, das stimmt. Es gab Situationen, wo ich es ein bisschen billow fand.
Warst du denn irgendwie als Kind oder als junge Erwachsene?
Mhm. Echte irgendwie Frau.
Wie verknallt in irgendwen da?
Ich habe das gestern gedacht. Ich war natürlich in Sirius verknallt. Nee, Moment, das stimmt nicht. Ich war eigentlich in die Zwillinge, Fred und George, immer verknallt. In den Büchern, in den allen Filmen. Mein Herz ist gebrochen, mein kleines, trauriges Herz ist gebrochen, als George gestorben. Fred, George, wer?
Haben wir uns auch gefragt.
Einer von beiden
stirbt auf jeden Fall. Ja. Das war das Allerschlimmste. Da ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass ich ein Ding für lustige Männer habe, weil die ja beide wirklich auch nicht ansehnlicher werden. Also die sind ja wirklich nicht süß, die sind einfach nur wahnsinnig lustig und schlagfertig. Und diese Art von Verbundenheit und Loyalität untereinander, die fand ich irre lustig und toll. Und dann ist mir gestern aber aufgefallen, dass, ich habe die Filme lange nicht mehr gesehen, dass sich meine Verliebtheit für lustige Männer langsam aber sicher in so einen Daddy-Komplex gewandelt hat.
Weil dann war es Sirius.
Aber genau, lustige Daddy. Weil
Sirius und Remus fand ich beide auf einmal irre hot, obwohl die wirklich nur beide wirklich verlebt und Azkaban durchgenudelt aussahen. Also so leicht fahler Tar, zu Remus, lange Haare.
Bei Remus haben sie auch immer auch so ein bisschen fettige Haare, weil was jetzt Weltretten duschen, ich habe heute früh eine Entscheidung getroffen.
Und das ist mir auch gefallen, es hat sich was gewandelt in meinem Männerbild. Mhm. Lustig ist immer noch gut, aber wäre auch schon wichtig, dass sie wahnsinnig verlebt und mindestens 50 sind.
Ja. Da gibt es ja einige, die rumliegen.
Ja, falls das jemand hört, der denkt, ach.
Das bin ich.
Das bin ich. Ich sag mal so, Expecto Patronum.
Aber so.
Dein Patronum ist dann so ein flimmernder Penis, der so aber mit einer Sprechblase dran, wo ein Gag drin ist.
Ist so ein lachender Penis.
Der Patronus-Zauber ist doch immer der einen beschützt. Also ich suche ja einen Penis, der lustig ist. Mhm. Ich müsste ja etwas haben, was mich beschützt, was bereits da ist in meinem Leben. Ich glaube, das wäre...
Ich bin dein Patronus.
Du bist mein Patronus-Zauber oder was ist denn sonst noch so in meinem Leben?
Tiere. Eigentlich müssen es ja Tiere sein.
Tote Hamster, totgepflegt.
Der dann so...
Einfach so aus dem Zauberstab rausfällt.
Also mit so einer ganz kleinen Zunge,
die Mentoren sind so, seriously, Sophie, wir sind die mächtigsten dunklen Wesen in der gesamten Zauberwelt und du willst mir einfach einen toten Hamster für dich wieso
werfen. Aber dann fangen die halt auch an zu lachen, weil es so absurd ist und das ist der Trick.
Und dann werden sie zu so süßen Hamstern.
Ja, und dann werden sie so bunt und...
Ja. Das sieht bestimmt super fies aus, wenn Dementoren lachen. Das ist ja immer so fies, wenn Leute lachen, die nicht lachen können.
Das stimmt. Ich kann das sehr gut.
Na. Mm. Aber Sirius finde ich auch hot.
Ja.
Ich gut. Guter Typ.
Ich finde Remus auch toll.
Sirius, ach, der ist.
Aber ich stehe auch wahnsinnig auf Harry Potter. Also wie Daniel Radcliffe jetzt.
Wirklich?
Mega hot. Stehe ich mega drauf.
Das ist auch völlig unverständlich.
Nee, also wenn ich jetzt...
Ich sag mal so, einer muss den Job machen. Ja.
Also ich glaube, wenn ich eine Reihenfolge machen müsste, wäre es wirklich Sirius, dann Remus... Dann die beiden Zwillinge, ist egal, welcher von beiden, sind beide auch eine Person, ja charakterlich.
Deswegen ist ja
auch
okay, dass einer stirbt, weil ist ja noch einer übrig.
Der mit Ohr. Der beide Ohren noch hat, den finde ich, glaube ich, gut, den würde ich dann tendenziell nehmen. Und dann hört es eigentlich schon auf. Dann gibt es nicht im Lehrkörper noch irgendwelche Leute, die fuckable sind?
Nee, naja, ne? Ich weiß nicht, Snape?
Och, nee, komm, also so verzweifelt kann man ja nicht sein.
Nee.
Nee, und sonst sind da ja wenig...
Lockhart.
Gilderoy Lockhart.
Oh ja, Gilderoy Lockhart.
Kenneth Branagh. Toll. Der ist auch ganz hot.
Diese beiden Verlebten aus dem Orden des Phönix. Und natürlich der James Potter hätte ich auch sofort.
Ja?
Ja, klar. Ja,
den mag ich ja nicht. Den mag man halt mit den Filmen nicht. Weil der in den Filmen einfach ein super nerviger Bully ist.
James Potter? Mhm. Ach so, ja, stimmt. Der hat diese Sache.
Weil immer in den Flashbacks sieht man nur, wie er Snape fertig macht. Mhm. Also wie hat der Film versäumt, uns zu zeigen, dass der auch nett war.
Ja, das stimmt. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Meine Frauwerdung ließ sich sehr gut am, glaube ich, jetzt 5. Mal Orden des Phönix sehen, nachvollziehen, weil ich gemerkt habe, oh nee, Fred und George gar nicht mehr so spannend, aber hallo, geheimnisvolles Haus, wo der Orden des Phönix sich trifft.
Also ich fand ja, für mich, mein Herz hat ja auch immer sehr geschlagen für Neville, später dann natürlich.
Ich hab's gesehen auf Twitter, I love Neville. Ja. Ich dachte auch, nee, Maria, da müssen wir nochmal sprechen.
Okay.
Ja, du hast da so eine Bubi-Vorliebe irgendwie. Das ist irgendwie anscheinend dein Ding.
Wollt ihr das thematisieren? Irgendwie
sind noch keine Bubis.
Wenn die Mikros aus sind?
Ja, beide. Also Radcliffe und Bubis Neville.
Aber was sind eigentlich? Neville ist ja wirklich fracking hot jetzt mittlerweile. Habt ihr den mal heute gesehen?
Deswegen, ja.
Ach ja, du meinst, im Film findest du den süß?
Ja, ja.
Aber ich meine jetzt, also der, auch nochmal nach Ende Neville im Film und jetzt ist Neville Longbottom quasi.
Ja, ja, ich weiß, ich habe Hochzeitsfotos gesehen, ja.
Okay.
Halt geheiratet.
Richtig jetzt. Gutes Gespräch zwischen euch beiden. Danke, dass ich da dabei sein durfte.
Einfach auch gut, deine Wut so ein bisschen, falls wir den Falschen meinen.
Ich will schon, wie ich den richtigen heiß findest. Geht das?
Okay, machen wir weiter. Also, ja, wir sind jetzt zum ersten Mal in Sirius Haus, was ja früher das Lestrange Haus war. Mhm. Und Lestrange. Und da ist dann, sehen wir zum ersten Mal dieses Treffen der ehemaligen, das Alumni-Treffen vom Orden des Phönix.
Ja.
Und Harry darf aber erstmal nicht rein, sondern muss erstmal hoch zu seinen Kumpis. Ja, und dann. Wo er böse ist?
Auf die beiden Kumpis.
Ach.
Das erste Mal. Das wird auch viel stärker im Buch thematisiert, dass er richtig doll böse ist auf Ron und Hermine.
Warum ist er böse?
Na, weil die sich den ganzen Sommer nicht melden durften, Dumbledore gesagt hat, hey, wie wär's, wenn ihr euch nicht meldet?
Stimmt, und dann kommen aber gleich Fred und George und lösen die Situation mit einem schwebenden Ohr auf.
Klar, womit sonst?
Und dann unten die Katze. Das war nicht ganz lustig. Naja, aber ich habe halt auch einen sehr einfachen Humor. Da lernen wir auch Creature kennen, den Hauselfen, der ja quasi alle hasst, die nicht reinen Blutes sind. Mhm. Und da habe ich mich dann gefragt, warum Sirius dem nicht schon längst mal eine Socke geschenkt hat. Also, weil man muss den doch nicht behalten.
Geheimnisse, weil der so viele Geheimnisse kennt und ganz viele böse Dinge weiß. Und ich glaube auch so ein Teil.
Aber der verrät ja auch. Also ich meine, der verrät ja auch an Voldemort böse Dinge. Also warum soll man dem, den kann man ja nicht vertrauen. Der würde ja der Bellatrix Lestrange sofort alles erzählen.
Geht gar nicht. Das aber kann das
macht
überhaupt
der Dobby
nicht.
Auch, wenn quasi mit der Bezahlung, dass er danach seinen Kopf gegen den Schrank haut.
War bei ihm eigentlich, bei J.K. Rowling, dass er gesagt hat, okay, ich bin jetzt einfach durch mit Namen. Hier, die Namensliste ist abgearbeitet. Creature.
Aber mit K.
Ah, Wortspiel. Stimmt. Okay.
Wieso Wortspiel?
Weitermachen. Creature? Kreatur?
Ja.
Ach, ich dachte, er heißt einfach so Creature, also Kreatur.
Aber er schreibt man doch anders, oder?
Ja, mit K, aber.
Sonst schreibt man ja wirklich K-R-E-A-T-U-R-E.
Also mischt jetzt in den Wiki-Dingern immer so.
Okay, dann habe ich das nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, man schreibt den, hätte ich jetzt schreiben müssen, hätte ich C-R-E-E-C-H-E-E-R.
Ah, okay, verstehe.
Ah, verstehe, ja, wir hören es ja nur, deswegen ist für uns sofort Creature klar, sozusagen.
Nee, habe ich nicht verstanden jetzt.
Ja, weil den hätte ich den einfach nicht behalten. Also,
ja.
Und wir wissen ja, dass man einfach eine Socke in ein Buch legen muss und dann schau mit au.
Ja, Tschüssikowski.
Bis dann, Manski.
Tschüsseldorf.
Und da fällt mir übrigens gerade eine witzige Anekdote ein zum Thema.
Wirklich?
Servus,
es waren keine Namen mehr übrig. Und zwar war ich mal in Schottland.
Schauland. Zu viel, einer zu viel.
Und da sind wir mit so einem Bus rumgefahren und haben dann die ganze Zeit auf Google Maps geguckt, wo wir gerade sind. Und da heißen ja die Seen nicht Lake, sondern Loch. Und dann ist es halt Loch Tree, Loch Kinney, Loch Mac. Hast du nicht gesehen? Also alle haben Namen. Und dann sind wir an einem vorbeigefahren, der hieß nur noch Loch Lochy. Und da war dann, glaube ich, auch für die Leute, Alter, ey, das ist auch nicht mehr. Loch Lochy halt. Das war so richtig, dass man auf der Karte so dachte, zu viele Seen. Namen sind denen aussehen.
Wahrscheinlich haben die auch unten angefangen und sind dann so hochgefahren und da war dann
einfach. Scheiße, ja.
Aber ich fand halt Loch Lochy.
Loch Lochy 2, Mac Lochy, Loch Loch.
Ja. Loch jetzt erst recht.
Dafür erfährt übrigens Harry auch, dass Snape zum Orden gehört, was er natürlich überhaupt nicht versteht.
Mind blown. Ich bin aber sehr froh um Snape und ich bin auch froh um diese vielschichtige Rolle, die Snape bis zum Ende, ja, bis auch nach seinem Tod noch weiter einnimmt, weil das sind so die Momente, wo für mich auch die ganz große Erzählkunst der J.K. Rowling erst durchkommt, weil ich finde das eigentlich gut, dass das erstmal so verwirrend ist, man will den nicht mögen und man will dem auch misstrauen und man fragt sich, was ist der Vater eigentlich für ein Arschloch gewesen und warum war er so serious blöd und so, das fand ich alles gut.
Mhm. Aber hast du nicht auch
Severus, nicht serious,
hast du nicht auch das Gefühl, da haben wir auch schon mit anderen Leuten, die Bücher gelesen haben, drüber gesprochen, dass ihr erst nach so 2-3 Büchern eingefallen ist, dass sie da eine größere Story erzählen will und dass sie dann einen größeren Bogen spannen will?
Einspruch, euer Ehren, Suggestivfrage. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich müsste da vielleicht nochmal alle Bücher für lesen. Ich fand es immer wieder erstaunlich, dass in den 6. und 7. Teilen immer wieder Details aufgetaucht sind oder so Callbacks wirklich auf die ersten Teile, wo ich dachte, entweder sie hat das sehr, sehr geschickt im Nachhinein so eingefädelt oder es ist alles wirklich ganz brillant. Wahrscheinlich naheliegender ist, dass es am Ende so ein bisschen eklektisch war im Sinne von, ach, wir bräuchten, ach, ich lese nochmal, ich schmöke nochmal im ersten Teil, ach, guck mal, da war ein lustiges Detail.
Ich glaube, dass sie schon, ich sag mal so, die 2-3 wichtigsten Charaktere von Anfang bis Ende durchgedacht hat. Also nicht in den Superdetails, aber dass sie von Anfang an wusste, dass Snape ein falsches Spiel mit Roger Rabbit spielt.
Also ich finde, dass am Ende sich
Roger
alles...
Roger Rabbit?
Es gibt doch diesen Film.
Der Film heißt Falsches Spiel mit Roger Rabbit.
Okay.
Ich fand, dass dann zum Ende alles so alles so hermetisch abgeriegelt ist. Also alle Storylines und alle Stories, das ist schon fast zu auffällig, wie sehr sich da alles irgendwie so
aber
schließt.
Gerade so Harry und Snape, also und vielleicht auch Dumbledore, da hatte ich so das Gefühl, weil das Spiel, was die drei miteinander spielen, sozusagen so kompliziert ist, dass ich das Gefühl hatte, die drei standen bestimmt schon zumindest in den groben Zügen von Anfang an.
Ich frage mich das bei Neville Longbottom. Das war ja für mich, ich glaube, ist das in dem, das ist auch erst im 5. Teil, ne? Wo quasi rauskommt, dass Neville auch der Auserwählte hätte sein können.
Ach nee, das ist in den Filmen nicht.
Doch, natürlich, die sind doch irgendwann bei den, am Ende sind die doch im Zauberministerium und suchen nach der, nicht nach dem Vermächtnis, sondern nach dieser Glaskugel, wo die, Prophezeiung drin ist.
Ja.
Und da wird doch die Prophezeit, da wird doch irgendwie deutlich gemacht, nee, Moment, diese Wahrsagerlehrerin, die sagt doch Dumbledore quasi, ich weiß nicht, ob das im Film auch so ist, der einzige Grund, sie hatte einmal einen hellen Moment wahrsagemäßig und da hat sie analysiert oder vorhergesagt, dass einer von beiden oder das im Juni geboren und Eltern müssen irgendwie weg sein oder was auch immer und das hätte sowohl Neville als auch Harry sein können und davon Voldemort hat doch entschieden, der hatte quasi Neville Longbottom oder Harry Potter, bei wem gehe ich vorbei und bringe ihn um? Ja, ich gehe mal zu Harry und deswegen ist Harry nur der Junge, der überlebte geworden. Er hätte auch zu Neville gehen können und dann wäre Neville der Junge gewesen, der überleben hätte können.
Aber das ist nicht in den Filmen.
Aber Neville saved ja auch den Day ganz am Ende.
Ja,
im Grunde genommen.
Ja,
im Grunde genommen ist er ja der Retter von allem.
Ehrenmann.
Ich liebe Neville auch, der ist super. Ich mag den Charakter auch ganz am Anfang schon, als dann noch dieser kleine Junge ist, der den dann sich so nachts im Schlafanzug denen gegenüberstellt. Ihr geht jetzt hier nicht weg.
Ja.
Und Hermine ihn dann so steif macht. Da finde ich ihn schon so niedlich. Es ist nur in deinem Kopf entstanden. Ich habe es nicht so losgeschickt.
Apropos, gibt es eigentlich verlässliche Harry Potter Pornoparodien?
Bestimmt. Bestimmt. So Fanfiction. Gemacht.
Harry Potter und der Stab der Weisen.
Ja, ich weiß, also, okay, weiter.
Also, jetzt sind wir im Zaubereiministerium, also in dieser Verhandlung.
Ja.
Die auch vorverlegt wurde, damit Harry sie verpasst, aber glücklicherweise war es schon
Dumbledore
da.
Sollte sie verpassen.
Ja, alle eigentlich, glaube ich.
Alle. Ja.
Ich habe mich gefragt, also es gab ja, also hier wird jetzt noch mehr und mehr Backstory auch von Voldemort in dieser ersten Zeit. Ich habe mich gefragt, warum dem damals so viele gefolgt sind. Waren alle so unhappy oder warum, wie ist das passiert? In dieser ersten Phase, die dunkle Zeit, wo er schon mal geherrscht hat.
Das ist eine sehr gute Frage.
Vielen Dank. Ich gebe sie an euch weiter.
Keine Ahnung, hat der so viel Angst und Schrecken verbreitet?
Gescheiterte sozialdemokratische Reformen. Agenda 2010 sorgte für Unzufriedenheit im Land. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich wurde immer größer.
Sein Name wurde ja auch oft mit Stuttgart 21 in Verbindung gebracht.
Ja.
Voldemort. Ohne ihn wären wir jetzt schon viergleisig.
Am Wochenende war auch bei Saturday Night Live so ein Sketch, wo Voldemort und Theresa May sich miteinander unterhalten.
Ja?
Über den Brexit.
Das weiß ich.
Hab ich nicht gesehen.
Das weiß ich nicht. Ich finde aber auch so richtig erklärt, warum jetzt schon wieder Leute Bock haben auf den Dunklen Lord, wird auch nicht geklärt. Es gibt so alte Anhänger, die sagen, oh, ich wäre immer noch dabei, Mord, falls du Bock hast. Ich wäre immer noch dabei, aber so richtig.
Aber es wird ja so ein bisschen erzählt, dass das erst so, dass das so ein Movement ist, dass er erst nur so, hat er nur diese fünf Nappels, die da bei ihm sind.
Und dann wird es noch so ein bisschen erzählt, fällt mir gerade ein, weil was sie ja ganz viel machen, ist auch die Presse sozusagen in der Hand haben. Also dass auch sehr viel sozusagen mit der Meinung der Menschen so gespielt wird und Voldemort und seine Anhänger ganz anders dargestellt werden. Also so ein klassisches. Und
da sind wir schon wieder bei Klaas.
Häufer Umlauf.
Nee.
Nein, Klaas-Relatio.
Ja, wobei ich finde, da haben beide auch.
Sollten beide sich mal eine eigene Nase fassen.
Aus unterschiedlichen Gründen, aber ihr wisst schon,
was ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, das habe ich mich jedenfalls nur gefragt. Aber ja, Harry wird dann auf jeden Fall freigesprochen, obwohl Dolores Umbridge das not funny findet.
Oh Gott, ich kriege wirklich Aggressionen, wenn ich diese Frau. Die ist ja eine so wahnsinnig lustige, warmherzige Schauspielerin. Ich habe mir irgendwann mal das Making-of angeschaut, wo sie so auch beschreibt, wie sie gecastet wurde. Mhm. Und da wurde eigentlich, oder sie wird im Buch wird sie ja beschrieben als eher abstoßend hässliche Frau, klein und hutzelig. Und sie hat so mit sehr viel Humor und sehr warmherzig beschrieben, ach, okay, das ist also das, wofür ich gecastet wurde, danke dafür. Ich finde, sie macht das großartig.
Ja, sie ist ja, also sie sieht ja eigentlich eher aus wie so eine liebe Oma.
Ja, so ein bisschen so eine
Schokoladenoma.
Ja, genau, so eine Schokoladenoma, aber 20 Jahre zu jung eigentlich. Ja, und diese Kostüme und so ist alles schon auch sehr lustig, finde ich.
Ja, mit den Miezen an der Wand und so.
Ja. Ja.
Und ich rede von Katzen, Leute, kommt wieder runter.
Du hast ja nicht Muschis gesagt.
Stimmt. Gute Lache, die vielleicht aufheben und üben.
Ja, aber die finde ich auch super, die sind richtig schön fies.
Als sie übrigens in das Ministerium gehen, geht er ja mit Arthur Weasley, also dem Papa von den Weasleys, und der flippt völlig aus wegen der U-Bahn.
Das
und
ist ich aber dachte, so süß.
Ja, aber ist er nicht, er ist der verantwortlich für Missbrauch von Muggelgegenständen. Das heißt, er sollte schon ein bisschen wissen, wenn er in London wohnt, was eine U-Bahn ist. Und nicht so, oh, was ist das denn geil? Und dann kommt er da nicht durch diese Tür und so.
Das finde ich immer ein bisschen komisch, diese Zauberwelt gegen Muggelwelt, weil eigentlich wird es ja so erzählt, dass da immer Überschneidungen sind und vor allem die Zauberer immer so ein bisschen in beiden Welten leben, das heißt auch nur temporär, aber irgendwie auch immer so alles mitkriegen und so. Und dann sind die aber so, dann machen sie da so ein Part, wo die so erstaunt sind über so menschliche Erfindungen, das finde ich irgendwie.
Ich finde das eher liebenswürdig und wenn man sich mal so die Weasleys anschaut, wann kommen die in Berührung mit der echten Muggelwelt? Also Harry ist jetzt eine Ausnahme und Hermine, weil die beide natürlich beim Muggeln groß geworden sind.
Aber ihr Papa, das ist halt ist ja sein Job,
ja,
mit dem Muggelwelt sich auszukennen.
Nur weil du in der Theorie nur weil du Ingenieur bist, kannst du leider nicht Zug fahren. Also,
hallo?
Weiß ich nicht, ich möchte jetzt allen Ingenieuren hier nicht zu nahe treten, die mit Sicherheit oft diesen Podcast hören. Aber ich finde das, nee, ich find das eher lustig und auch nicht so überraschend. Wenn man sich anschaut, was für ein weirder, also nee, das finde ich jetzt, wenn man sich überlegt, in jedem Harry Potter Teil kommt wieder irgendwas völlig Neues, Weirdes aus der Zauberwelt auf einen zu, wo man denkt, was ist das jetzt schon wieder für eine Sache?
Ja.
Und dann so ähnlich fühlt sich das, glaube ich, dann für jemanden an, der auf einmal ein Telefonbuch sieht oder eben eine U-Bahn.
Mhm.
Ich finde das eher lustig.
Das kann sein. Auf jeden Fall kommt sie dann ins Ministerium und wir sehen am Ende des Gangs, dass Malfoy mit dem Direktor vom Zaubereiministerium flüstert. Und da wissen wir schon, also Lucius, da wissen wir schon, es gibt hier eine Beeinflussungssituation.
Ich finde ja, Draco hat in dem gesamten Film eine schwache Performance abgelegt. Ich habe schon die erste Szene, wo man Draco sieht am Zug dann nachher, wenn sie bei Hogwarts aussteigen, wo er ihn so anfährt. Das ist alles so ein bisschen, wo ich dachte, du hast im Sommer auch keinen Schauspielunterricht genommen. Es war auch, wo er dann irgendwie verzweifelt an dieser Maschine und so. Das ist alles so ein bisschen.
Ich finde der macht in der ganzen Reihe, das wird auch als Figur immer uninteressanter und immer schlechter so. Also gar nicht so, den ich hatte immer.
Der macht auch, finde ich, überhaupt keine
entscheidende Entwicklung.
Nee, auch keine
irgendwie.
Entwicklung. Ja. Der ist einfach immer nur so der Typ, der dann immer so Potter und dann immer so laut rumbrüllt und dann wegrennt und feige ist und so, aber der macht irgendwie gar nicht. Ich hätte es ja toll gefunden, wenn er dann ganz am Ende, zu viel dürfen wir eigentlich auch nicht vorgreifen. Wir haben ja mit den anderen Leuten noch die, wo wir die Filme dann besprechen.
Ja, wir können auch einfach einen Abwasch machen jetzt zusammen. Und
ja, wir ziehen es jetzt durch.
Harry Potter, was bisher geschah.
Warum waren eigentlich in diesem komischen Tribunal bei der Verhandlung manche rot gekleidet und manche schwarz?
Das sind die zwei Kammern, würde ich sagen.
Okay. Ich wusste gar nicht, dass es da eine Kammersituation gibt. Aber dann
zwei Kammersystem.
Und Professor Dumbledore geht ganz schnell von Harry weg und redet nicht mit ihm, weil das ist irgendwie so sein Ding in dem Film, dass er Harry aus dem Weg geht.
Ja, weil er doch Angst hat, dass jemand, dass der Dunkle Lord schon im Kopf von Harry ist und deswegen je mehr Nähe zu Harry. Ich finde aber, das hätte aber man
ihm einfach auch mal kurz eine Notiz schreiben.
Genau, das ist so eine Logiksache. Das war das erste Mal, wo ich dachte, also erstens auch Ron und Hermine, also Hermine ist die schlauste Frau im gesamten Zauberuniversum. Die hätte schon auch mal irgendwie auf die Idee kommen können, mal kurz eine SMS oder eine Sprache oder sowas. Mhm. Aber zu sagen, wir lieben dich immer noch, aber es gibt gerade so eine Dumbledore-Situation. Genau. Und genauso, er hätte einfach mal irgendwie nur zwinkern oder so irgendwas. Aber vielleicht wäre Harry dann so warm ums Herz geworden, dass der Dunkle Lord sofort gemerkt hat, aha.
Aha.
Hat denn Dumbledore da schon diese Handsache am Laufen?
Nee. Das ist doch erst, doch Harry mal kurz so dringend mit Dumbledore sprechen und Dumbledore ist dann nicht da. Das ist doch dann, und dann ist er auf dieser Reise, wo er sich diese Handsituation zuzieht, oder?
Ich glaube ja. Also das ist jetzt noch nicht, glaube ich.
Okay, alles klar.
Genau, dann trifft er Sirius am Bahnhof und kriegt ein altes Bild gezeigt. Guck mal hier, die Erstzusammenstellung des Orden des Phönix.
Das war das erste Mal, wo ich dachte, irgendwie habe ich das schon öfter gesehen. Dein Vater hätte gewollt, dass du das hast. Und hier, ich möchte, dass du das hast. Und
wir sehen es auch nie wieder. Ich finde, er kann jetzt ruhig mal ab und zu aus der Tasche ziehen können.
Ja. Hier, seit 15 Jahren habe ich das in der Tasche. Nimm das doch jetzt mal. Und dann schaut Harry einmal drauf und ist total gerührt. Und dann kommt diese Musik und dieses Theme seiner Eltern. Ja, das fand ich dann irgendwie, das war mir tatsächlich ein bisschen zu kitschig und zu einfach.
Ja. Ich habe mich gefragt, ob ich beigetreten wäre. Oder ob ich zu viel Angst gehabt hätte.
Ach, ich glaube, da kann man auch so ein, einer muss ja immer in der Zentrale bleiben.
Telefonzentrale. Orden des Phönix, hallo, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
Gut, finde ich auch überhaupt so eine Idee, dass es, wenn sowas super, super geheim sein muss, dass man so ein Mitgliederfoto macht, dass falls einem das jemals mal in die Hände fällt, er genau weiß, wer dabei ist.
Ja, auf jeden Fall.
Später finde ich das auch noch in der Liste Dumbledores Armee eine super Idee, dass sich alle eintragen müssen. Und ich habe mich gefragt, warum tragen die sich ein? Aus Versicherungsgründen oder wer ist da? Also
das hat versicherungstechnische Gründe.
Das macht überhaupt keinen Sinn, dass sich da überhaupt jemand einträgt. Na gut.
Stimmt, diese Liste, das ist so dumm. Also, ja, wir haben auch keine andere Möglichkeit, als uns auf eine fucking Papierliste einzutragen.
Ja, und dann fällt ihnen das ja später auch krass auf die Füße. Also, ja,
sehr dumm.
Ja, wirklich dumm.
Also wirklich richtig dumm.
Ich hab Nils, wir mögen dich, auch wenn du uns nicht recht
gibst. Wir lernen jetzt übrigens Luna Lovegood kennen.
Oh ja, Luna Lovegood.
Luna Lovegood.
Hermine, reiß dich zusammen.
Ja, stimmt. Wo die Nils ja gar nicht mag.
Nee.
Mir tut die leid. Ich finde, das wird auch nicht warmherzig genug. Das ist das erste richtige Mobbing-Opfer im gesamten Film oder im gesamten Hogwarts-Universum, das wirklich dauerhaft durchgemobbt wird. Mhm. Und ich finde, das hat J.K. Rowling sowohl im Buch als auch erst recht nicht im Film, wurde dann nicht adaptiert, nicht warmherzig, nicht klug, nicht vielschichtig, nicht tröstend genug aufgelöst. Ja. Also die hat keine Schuhe mehr bis zum Ende des Schuljahres. Die wird irgendwie von allen Loony genannt. Das ist einfach, natürlich ist sie verstrahlt offensichtlich, aber das hat mir nicht gereicht. Das war einfach eher ein Mobbing-Opfer und alle waren so, na, okay, blöd für sie.
Zum Schluss ist sie dann mit Neville zusammengekommen. Das war ja so ein bisschen, also im Film
zumindest. Nice one.
Ja, aber am Geil, Ende, Neville, sag ich mal, es läuft, hat sie doch den längeren gezogen.
Muss Hermine ihn nicht mehr steif machen.
Leute, es ging um Verpflichtung. Einer musste den Job machen. Ich habe jetzt nur den Dolores Umbridge, macht mich fertig.
Ich habe hier noch schön Nevilles niedlicher Kaktus. Der hat irgendwie so einen Kaktus, wie so ein Haustier.
Stimmt, unterm Arm. Ja, der sieht aber auch ein bisschen gruselig aus.
Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
Tja. Jetzt mal aufmerksam sein.
Du bist ein großer Kakteen-Fan.
Ja.
Sukkulenten sind dein Leben, heißt ja deine Biografie, sind mein Leben.
Nee, meine Biografie heißt, wie wir letztens rausgefunden haben, das hier ist die Straße meiner Jugend. nachdem ich mich mit Sophie letztens getroffen habe.
Haben wir ungefähr 37 Wodka-Soda getrunken und dann irgendwann...
Rhabarbera Streisands haben wir getrunken.
Wie hieß die Bar nochmal?
Mellow
Bar? Nee,
irgendwas mit Marie, Mareike.
Mario Bar.
Mario Bar. Wow.
Ja, spätestens in 3,5 Wochen macht irgendein australisches Paar genau diese Bar auf der Schönhauser Allee.
Ja, und ist aber einer von den beiden Mario Bart?
Ich denke nicht.
Ich glaube, dass er das als erstes macht.
Ich weiß, die letzten Wochen, zwei oder dreimal, in den letzten Monate, immer zufällig in derselben komischen Bar abgestürzt. Ich glaube, die hieß früher Mellow Bar und wird wirklich von einem australischen Pärchen betrieben. Mhm. Und man hat den Eindruck, die haben gar nicht so richtig Lust auf eine Bar. Also die sind so ein bisschen so.
Gehen die so rum und machen.
Nee, also beim letzten Mal waren wir auch leider die Letzten, aber es war so, dass ich dachte, nee, also ihr wollt, so richtig Bock hast du nicht darauf, uns Drinks zu servieren. Egal, kleine.
Haben sich schon sehr eingedrückt.
Wie aussiehst, bist du wahrscheinlich, bist nicht so ein bisschen Hang Loose reingegangen. Also, hey, hey, cheers, yo. Mate. Hey. Dann kriegst du natürlich sofort alles.
Cheers, Mate. Wow.
Ich habe vor allem jetzt verstanden, ja, die Ossis. Das mit denen schon wieder.
Naja. Hm. Hast du also verstanden, Marion? Ja.
Muss ich direkt wieder so in die Decke gehen?
bist jetzt auch noch Australierin oder was?
Ich finde typisch. Ich würde im Film weitermachen, das soll ich okay.
Gerne.
Dann hält ja Dumbledore wieder seine berühmte Antrittsrede wie jedes Jahr. Und, und dann finde ich so besser. Lustig, wie Umbridge ihm so, so unterbricht.
Hassig.
Und dann ihre kleine Rede noch Tradition versus Fortschritt hält.
Ja.
Das stimmt.
Da habe ich auch zwei Gedanken zu gehabt. Drei Gedanken sogar. Ich fand in den Büchern die ersten Male diese Reden von Dumbledore wahnsinnig witzig, mhm. wo er einfach immer nur so blöde, so Schweinsohren. Ja. Ich habe mich als Kind kringelig gelacht. Jetzt allein der Gedanke dran finde ich total bescheuert und denke auch ein bisschen weird, Dumbledore. Also jetzt, du bist Chef von der größten, wichtigsten Zauberschule auf der ganzen Welt, reiß dich mal zusammen.
Was viele nicht wissen, ist, dass Sophie ab nächste Woche eine Kolumne startet, Briefe an Dumbledore.
Ja, bist auch so ein bisschen sauer auf dein Kinder-Ich.
Sorry, Albus. Ja.
Welche Zeitung wäre
für
das eine gute Kolumne?
Habe ich schon verkauft in der Sekunde. Beim Spiegel haben sie gerade jemanden verloren, einen guten Mann. Die suchen einen neuen Reporter. Vom Schreibtisch aus Sachen erfinden kann ich auch. Mache ich jede Woche. Zweiter Gedanke war, wäre ich in Hogwarts gewesen, ich wäre irre fett geworden. Also weil dieses Never-Ending-Buffet, wie zur Hölle kann man da, klassische Szene ja auch vor Quidditch spielen, jemand beißt in einen kleinen Toast mit Butter und geht dann, weil er da nichts runterbekommt. Wo ich denke, Bruder, ich hätte jeden Morgen mein eigenes Körpergewicht in Nürnberger Würstchen gefressen und wäre einfach spätestens bei meinen Owls nur in den Raum reingerollt, weil ich einfach jeden Abend Pudding und Niere und so einen geilen Scheiß gegessen hätte.
Ja,
Pudding und Niere?
Da weiß ich nicht, was da halt so gibt.
Ich sag mal Niere und geilen Scheiß vielleicht.
Pudding und Niere.
Pudding und Niere.
Auch so als meine Autobiografie.
Das klingt übrigens sehr schottisch.
Ja.
Ich war übrigens schon mal in Schottland.
Und Loch Niere. Und dritter Gedanke war, sie hält ja diese Rede dann von wegen Fortschritt und wir gucken drauf, was hier so passiert. Und da dass Hermine wieder diejenige ist, die den Leuten erklären muss, was sie da gesagt hat, dachte ich, ihr seid alle schon ganz schön dusselig. Also sie sagt ja so sehr offensichtlich, wir gucken hier mal, was passiert und so richtig geil finden wir Dumbledore nicht vom Zauberministerium und alle sind so, was heißt denn das? Und Hermine ist die Einzige, die es begreift. Denkt, ja. Mein Gott, ihr seid auch wirklich nahe einer geistigen Behinderung.
Aber das ist ja eh irgendwie so ein bisschen, Harry ist ja jetzt die ganze Zeit so aggressiv.
Stimmt.
Ja.
Weil er
richtig gut, weil er in die Pubertät kommt, oder?
Ja, weil er die Wut von Dumbledore, also dieses Dunkle in sich hat. Und deswegen ist er die ganze Zeit so aggro. Ist wie später, wenn er dieses Amulett umhat. Aber es ist halt so, alle hassen ihn eh und er ist auch noch wütend. Also insgesamt ist hier keiner so richtig gut drauf.
Was genau hat er von Dumbledore in sich?
Von Voldemort. Die Wut. Das ist, seit meiner Pubertät nenne ich Penisse die Wut.
Ich auch.
Ja?
Ja, auf jeden Fall hat er dann, da habe ich auch stehen, Leute, die einen trösten, anschreien.
Ja.
Habe ich da stehen, ist anscheinend eine gute Sache, die da passiert.
Ich habe Agro-Harry hier stehen.
Ja. Agro-Harry ist, ich fühle mich heute ein bisschen schlecht, weil ich habe keine Notizen dabei.
Ich habe Notizen nur bis hier und das ist ungefähr zwei Drittel des Films. Und dann habe ich nur noch geguckt.
Also ich hab jetzt gerade gemerkt, dass ich ganz viele Sachen nicht habe. So bei den Sachen, die er erzählt. Hätte ich auch aufschreiben können. Und immer wenn es was gibt, dann steige ich wieder mit ein.
Bisschen Engagement vielleicht mal.
Na, es ist ja auch hier so diese, also im Prinzip passiert ja jetzt, das kann man ja mal so ganz erzählen, Umbridge übernimmt jetzt so nach und nach in dem Film so die Schule.
Ja.
Und ein großes Ziel ist, dass im Prinzip von ihr das gar nicht mehr gezaubert wird. Also alles soll nur noch Theorie sein und dann kommen auch so 50er Jahre Lehrbücher dann irgendwie und niemand soll eigentlich mehr seinen Zauberstab benutzen und die Schule wird so nach und nach zu so einer Art
sag mal
Was denn? Also Stab geht gar nicht mehr. Wir sind jetzt, Sophie muss jetzt jedes Mal, wenn jemand Stab sagt, lachen, weil sie sofort an Sex denkt.
Ich weiß, was heute los ist. Die Stimmung ist so aufgeheizt. Hier. Ihr seid ja auch alle, ihr seid auch beide schon nackt.
Jetzt packt den Stab wieder.
Auch als Umbridge diese furchtbare Rede hält, bevor sie verbietet, dass gezaubert wird, merkt man ja auch, der Hausmeister Finch, steht ja im Hintergrund und klatscht so ganz begeistert. Ist ja auch der Erste, der sofort hilft. Und da dachte ich, das ist eigentlich eine clevere Analogie, wenn man mit dieser Propaganda-Rechtsruck ist. Der typische Anhänger von so einer Propagandasache ist natürlich irgendwie der Abgehängte, der nicht so richtig dazugehörig fühlt, sich von der jungen, heranwachsenden Elite nicht ernst genommen fühlt.
Genau, um ihn herum sind so schlaue und niemand spricht mal in seinem so, und kämpft so für ihn und er fühlt sich so, für mich hat hier schon lange keiner mehr gesprochen.
Und da ist er ja geil. Ich finde ja auch diese Szenen sehr schön, wo er dann immer mit der höheren Leiter. Ich bin irgendwie Slapstick-anfällig. Ich weiß nicht,
wo er sich dann auch so dreht und so die Leute sich so bücken müssen. Das fand ich auch lustig. Es gibt dann immer mehr Regeln. Und dann gibt es auch diesen. Sie unterrichtet ja dann auch die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und eben mit diesem alten Buch. Und es darf auch gar nicht mehr gezaubert werden. Und sie. Und dann versucht Hermine sie ja tatsächlich auch dazu zu überreden, dass wir tatsächlich mal uns gegen die dunklen Künste verteidigen lernen. Und sie sagt, nein, sowas gibt's ja gar nicht. Das braucht ihr alles gar nicht und so. Und dann. Rebelliert Harry und dann ruft sie ihn ja danach zu sich und dann gibt es diesen schrecklichen Folterstift.
Ja, diese Feder, die als Tinte Blut benutzt und das auf den Handrücken einritzt.
Das ist so fies.
Da habe ich mich so, beim Lesen habe ich das nicht so realisiert, aber auch beim Gucken gestern dachte ich so, es gibt keinen Grund gerade, nicht
Geräusch
zum Schulleiter
halt
zu gehen.
Das Geräusch ist halt so fies.
Ja, also es stimmt. Ist so, dieses alle sagen, geh doch zum Schulleiter und Hermine und Ron sitzen da, mein Gott, das musst du Dumbledore sagen. Also, that old thing. Ich doch nicht. Ich bin ein ganz cooler, entspannter Junge. Umbridge wäre sofort geschasst worden. Es wäre einfach von Anfang an, der Film wäre bei Minute 25 zu Ende gewesen, weil er hätte einfach nur safe zu Dumbledore gehen müssen, weil das Folter.
Ja, und aber McGonagall, es kommt ja irgendwie offensichtlich an, weil McGonagall spricht sie ja dann an und sagt ihr, dass sie so nicht unterrichten darf, dass sie diese alten Bestrafungsmethoden nicht benutzen darf und daraufhin übernimmt aber Umbridge Hogwarts. Also es hätte gar nichts genützt.
Naja, eben. Sie ist da irgendwie, wissen die, glaube ich, also zumindest Harry und Dumbledore und so, dass sie da am längeren Hebel sitzen und einfach
ich glaub,
so.
Ich glaube, Harry hat wieder sein Ich-will-niemanden-zur-Last-fallen-Ding gelaufen. Ja. Dieses bockige.
Der müsste echt, der hätte auch wirklich mal durchtherapiert werden müssen. Das wäre eigentlich wirklich
wichtig.
Ich
finde, er hätte mal richtig übers Knie gehört.
Mal so richtig durchtherapiert.
Mit oder ohne Stab.
Nils, ganz ehrlich, ich finde diese ständigen übersexualisierten Anspielungen, ich finde die so unangenehm. Nee, mal ehrlich, der verliert beide.
Willkommen in meinem Leben.
Der verliert beide Eltern, wohnt in der Treppe, wird misshandelt und missbraucht und niemand kommt auf die Idee, den vielleicht mal zum Schultherapeuten zu schicken bei Hogwarts.
Gibt doch gar keinen Schultherapeuten in Hogwarts.
Weiß man's? Weil er nie da war, weiß man's nicht. Ich glaube, Neville hat die 8 Jahre nicht durchstanden ohne Schultherapeuten.
Ich glaube, das ist Filch.
Aber es ist auf jeden Fall die Dolores, die hat sich jetzt das Zimmer da eingerichtet, ihr Lehrerzimmer. Hat überall so Katzenteller an der Wand und die trinkt rosa Tee, in den sie rosa Zucker rührt.
Und dann sieht der aber so leicht grünlich aus.
So ein bisschen so wahrscheinlich Himalaya-Zucker oder so.
Da fällt mir ein, meine Oma hatte mal eine Leuchte, so ein Teelicht aus Himalaya-Salzstein, hat sie in die Spülmaschine gemacht, damit er sauber wird. Der war dann nicht mehr da, der Himalaya-Salzstein.
Das ist ja genial. Das finde ich fast, jetzt bin ich neugierig, ich würde es auch machen. Meine Mutter hat so einen Stein.
Ja, man musste dann nochmal die Spülmaschine einfach neu, der war einfach nicht mehr besonders da.
Das hat
nicht so gut funktioniert. Und die restlichen Teller waren sehr salzig.
Aber Himalaya-salzig.
Aber man soll ja auch immer nachsalzen im Geschirrspüler. Habt ihr da mal dran geleckt?
Ja, klar.
Und ist das wirklich salzig?
Ja. Ist ja Salz.
Ja, ich dachte, das ist einfach Plastik und wir nennen es halt Salz.
Nee, das ist echter Stein.
Na gut. Ich habe hier zu stehen, wo ist Hagrid? Ich weiß nicht, warum ich mich das an der Stelle gefragt habe.
Ja,
offensichtlich fand
ich
schade, dass er nicht in jeder Szene ist.
Ja. Ich wusste es natürlich, weil ich im Gegensatz zu euch die Bücher gelesen habe. Hagrid war natürlich ein Riesen Werben.
Ja, stimmt. Da kommt ja dann, das glaube ich, im
kommt
nächsten
später
Teil.
In dem Film.
Ist das in dem
Baby?
Film? Ah ja, stimmt. Das trifft ja auch auf Umbridge an. Naja, jedenfalls.
Ich habe ja auch stehen, Harry mal wieder richtig toller Freund. habe ich in Anführungsstriche geschrieben.
Also nicht.
Ja.
Also ironisch, meinst du das ironisch
genau,
dann
ja,
hier?
Ja, das ist ja auch dieses, wo glaube ich, Hermine und Ron, also wo Hermine dann auch zu Recht anschreit, wir klar wissen, weil er dann sagt, ja, ihr wisst gar nicht, worum es geht. Und sie so, ja, natürlich nicht, weil du es erzählst uns doch, dann können wir ja und ja. So. Und er sie dann aber so super aggressiv wegstößt und...
Er gefällt sich schon sehr in der Rolle des Jungen, der überlebt hat. Er ist auch der Einzige.
Er ist so ein bisschen Martyrermäßig, auch ich muss diese Last alleine tragen.
Das ist
ihm
auch ein bisschen zu Kopf gestiegen, der Fame, den er da in Hogwarts hat und so.
Okay, wir besprechen die Filme jetzt nicht mehr.
Nee, ich finde wirklich, das ist der Einzige, wo er echt unsympathisch ist. Also natürlich ist er nochmal in dem im letzten Teil, wo er das Amulett trägt, aber da ist irgendwie auch klar, dass es so der dunkle Lord und so dunkle Energie. Aber in dem finde ich auch, unabhängig von dem Voldemort, der irgendwie sich in seinen Kopf reinhackt, ist er einfach ein richtig fucking pubertärer Brat. Ja. Also man hasst ihn, er ist echt unsympathisch und ist auch zu Hermine und Ron wirklich nicht cool.
Ja. Und dann geht er mit Luna im Wald spazieren und sie sehen, gucken sich die Testralen an und da erklärt ihm Luna, wie wichtig Freunde sind und dann glaubt er es erst wieder.
Ja. Danke,
dann ist
Luna
er wieder nett. Dafür war ich ihr sehr dankbar,
ja,
dass sie da mal kurz so ein bisschen so ein Erkennen, aber und vor allen Dingen erzählt sie ihm, ja, ich habe keine Schuhe mehr und so, weil er sagt, du bist ja barfuß, hier nicht kalt. Und dann erzählt sie ihm das, aber dann geht es wieder nur um ihn, anstatt dass er sagt, du sag mal, soll ich dir vielleicht helfen, deine Schuhe zu besorgen oder kannst meine haben oder so. Ja, ja, aber ich würde jetzt gerne über meine Freunde reden. Also wenn das okay für dich ist. Ich bin
du hast
zwar,
ja eh keine Freunde.
Ich bin
deswegen
zwar super angenehm gekleidet und so, aber lass uns bitte jetzt noch mal ein bisschen mit dir barfuß hier lang gehen, damit ich dir erzähle, was bei mir eigentlich so los ist.
Ja, das ist, da bekleckern sie sich alle nicht mit Ruhm, finde ich, was Luna Lovegood angeht.
Ja. Und dann kommt diese Collage, wo so Umbridge so immer strenger wird und immer mehr Regeln und Hogwarts immer mehr zu so einem. Hogwarts ist ja dann wieder, wie es dann ganz zum Schluss ist, wenn Snape Chef ist, wo es so, alle laufen so in Reihen und sind leise und so.
Aber dann gibt es eine Stelle, in der Film sich durchaus mit Ruhm bekleckert hat, nämlich vor allem im Vergleich mit der Ausgabe davor, mit dem Film davor. Mhm. Denn, das habe ich mir hier großfreudig als Satz ins Notizbuch geschrieben, das Feuertelefon wurde geupdatet.
Ja, das stimmt.
Das Feuertelefon.
Sirius.
Das Feuertelefon.
Sirius und der Glut.
Ah, ja, stimmt. Ach, das war wirklich nicht hübsch, was sie da sich...
Ja. In dem letzten Film sah das ja so Horror aus.
Im letzten Film hat sich quasi Glut rein, bewegt und jetzt ist es nur so ein Hologramm.
Genau. Ja, genau. Er hat sich so, als hätte er wirklich sein Gesicht in die brennende Glut drücken müssen. Ja. Das stimmt. Das war ein bisschen hübscher.
Ich mache mir jetzt Lippenstift drauf.
Warum?
Weil ich wahnsinnig trockene Lippen habe und hier gerade kein Labello. Leute?
Ja, mach's gut. Mach's nicht zum ersten Mal, wa?
Wow.
Und
akkurat.
Weiter. Ja, das war jetzt auch für euch Hörer ein sehr schönes Erlebnis, glaube ich.
aber ja, das, also jetzt.
Sophie haben wir auch völlig verloren. Jetzt
erkennt man Sirius auf jeden Fall wieder und sieht diesen coolen Typen und kann sich daran erfreuen, den im Feuertelefon zu sehen. Ja. Ich glaube, den Anruf, den er da macht, ist auch nicht so wahnsinnig wichtig, aber.
Ja,
also
auch
das ist
irre kryptisch die ganze Zeit, dieses komische.
Ja, dass die auch nicht mal offen einfach reden können. Ja, du musst irgendwie, weiß ich auch nicht und so.
Hey, Onkel, alles gut bei dir, Grüße, ganz liebe Grüße ins geheime Versteck vom Orden des Phönix.
Ach ja, übrigens, hier ist auch noch eine Szene, die ich super gruselig fand, wo Umbridge den kleinen Musiklehrer ausmisst. Da ist mir irgendwie so ganz, das fand ich so ganz, alles, was quasi nicht der Norm entspricht und so, da kriegt man ja gleich so ein ganz unangenehmes Gefühl.
Also ich hab da auch direkt so ein leichtes Holocaust-Feeling bekommen, wirklich,
ja,
muss ich ehrlich sagen.
Alles, was irgendwie nicht der Norm entspricht, Kinder. So, da werden wir auch schon, naja, ihr wisst. Da ich wird nicht. Trelawney gefeuert auf dem Schulhof. Aber Dumbledore rettet, das hat mir auch, also das fand ich ganz gruselig. Weil das ist dann so richtig, da merkt man richtig, wie doll evil die ist, weil sie quasi, das, wie sie die Schule leitet, könnte ja noch so eine verbogene, ich finde, so sollte Zaubereikunst unterrichtet werden. Ja. Aber wie sie dieser weinenden Frau gegenüber sitzt und sich darüber freut und so lächelt, das war für mich so, als ich das erste Mal gesehen habe, wo ich gemerkt habe, okay, die ist richtig evil. Also die ist nicht nur so falsch abgebogen und läuft jetzt so falschen Ideen hinterher, sondern die ist einfach richtig evil.
Ja,
voll. Also die Reaktion ist total indiskutabel scheiße. Wobei das war auch die einzige Entscheidung, wo ich dachte, da stehe ich jetzt ein bisschen hinter, weil die halt fucking inkompetent ist. Also es gibt ja keine Sekunde, wo diese Wahrsagelehrerin...
Sie hat den Grimm gesehen.
Genau, ja. Und vor 14 Jahren hat sie einmal einen hellen Moment gehabt. Der Logik nach wirklich müsste der Lehrkörper ganz anders aussehen. Da dachte ich so, ja, insgeheim kann ich da Umbridge... Also das ist die einzige Entscheidung, die ich nicht komplett Banane finde, weil sie hat einfach wirklich die einzige, wirklich komplett inkompetente Lehrerin gefeuert. Sowieso der Lehrkörper ist ja ganz oft doch eher nicht nach Kompetenz als nach Lustigkeit besetzt. Und ja, da stand ich so ein bisschen Gilderoy hinter
Lockhart.
Ihr.
Dass den irgendwer zu irgendwas besetzt, ganz, ist ja auch.
Also ich weiß, da eigentlich müsste man auch mal Dumbledore sehr kritisch
hinterfragen. Ich glaube, Dumbledore ist einfach eine Hauptsache, in jedem Raum sitzt jemand,
ja,
genau, der
wurde,
ein bisschen älter ist.
Wurde uns doch ganz gut erklärt, warum Gilderoy eingestellt wurde. Der war so als Substitute und dass der so ein bisschen so PR für Hogwarts macht und so.
Ja, das stimmt, aber trotzdem.
Und der ist ja ein Spezialist in Vergessenszauber oder irgendwie sowas, war das dann noch?
Mhm. Obliviate.
Genau.
Klaas Relatio.
Ja, ich glaube, dass Klaas Relatio Obliviate gerne können würde.
Ja, ich glaube, der würde das vor allem gerne auf die Chefredaktion der Spiegel, Spiegelpublikation anwenden.
Einmal Obligatio.
Einmal Obligatio, ja, über die ganzen Klaus Brinkbäumer aus dieser Welt.
Obligatio ist
Vergessenszauber über die ganze Erikus-Spitze drüber. So, zack, abgehakt. Neuer Reporter
aber
2019. Ein paar geile Reportagen erfinden.
Oh, ich danke meiner Redaktion.
Und alles ist so, nee, bockstark. Also wirklich bockstark.
Glas,
wie?
Glas, Glas, Glas.
So wie bei Krumm.
Ja, Krumm, Glas.
Wie macht der Junge das nur immer? Wo holt er diese Storys her?
Manchmal glaube ich, dass der zaubern kann.
Das wäre so eine geile Geschichte. Ein Journalist, der zaubern kann, der einzige auf der ganzen Welt und deswegen. Nee, ich habe gerade schon gemerkt, so geil ist es gerade.
Es ist so 2 Minuten lang eine geile Story und dann wäre es halt, okay, haben wir verstanden.
Und dann so noch 3 Folgen würde es spätestens bei Netflix versanden. Egal, nee, ich überlege mir einen anderen Pitch, den ich vielleicht mal irgendwo in den Podcast einfließen lasse.
Aber du, hier ist ein totaler Safe Space, niemand wird verurteilt.
Angstfreier
also.
Raum, ist ganz wichtig.
So, und dann wird dann nicht die Armee gegründet, dann sind die Schüler sind alle
dann
mega abgefuckt.
Wird die Armee gegründet.
Die Schüler sind mega abgefuckt, weil Dolores halt super nervt und diese Wand mit den Regeln immer größer wird und immer mehr Regeln draufhängen.
Und was lernen wir kennen? Den Room of Requirements.
Ja, genau.
Und den Love Interest von
Der ja Neville erscheint. Also man könnte hier am Ende wirklich mal so ein Neville-Case aufmachen, du hast recht. Macht das Buch dann, aber die Filme halt gar nicht.
Aber ich habe ja auch irgendwo stehen seltsame Neville-Fixierungen. Habe ich in meinen
Notizen
stehen. Von dir?
Nee, des Films.
Ach so.
Na. Das stimmt, bei Maria ist auch eine seltsame Neville-Fixierung aufgetreten.
Maria beobachtet, ich habe eigentlich die ganze Notizen über dich gemacht, während der Film lief.
Zwinkert schon wieder.
Ja. Die Strähne würde ich nicht dahin. Auf jeden Fall, ja, dann.
Hätte dieses 25. Ferrero-Küsschen sein müssen.
Sie finden diesen Raum und in dem Raum trainieren sie dann. Also dann sammeln sie sich, dann sagen sie, dass wir dürfen uns hier nicht Hogwarts wegnehmen lassen und wir müssen irgendwie was tun und wir müssen uns wehren, bla bla bla, seid ihr dabei und so, dann werden es immer mehr und dann gründen sie Dumbledore's Army, so nennen sie sich.
Tragen sich halt aus Versicherungsgründen in eine
Liste
ein.
Mit der Überschrift
die treffen
Dumbledore's
sich
ja, Army.
Stimmt, die treffen sich das erste Mal im Hogsmeade. Irgendwo.
Liebe Widerstandskämpfer, bitte denkt dran, den unterschriebenen Zettel von euren Eltern bis zum 19.01. zurückzubringen, sonst könnt ihr leider nicht mitmachen bei Dumbledore's Armee.
Na,
ja,
genau.
Ich finde auch, also Hogsmeade ist ja sowieso mein Lieblingsort, aber ich finde auch da ist es schon wahnsinnig konspirativ. Man hätte sie einfach auf dem Pausenhof treffen können, let's face it. Also es wäre unauffälliger gewesen und weniger riskant. Aber dann diese Liste. Und dann gibt es doch diese Szene, wo, also diese klassische in Coming-of-Age-Filmen gerne eingesetzte Progress-Szene, wo man merkt, da wird jetzt ganz viel trainiert und geübt ständig.
So eine Trainingssequenz, genau.
Genau. Ja. Und da habe ich bis jetzt jedes Mal konstant immer Pipi in den Augen gehabt, weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das so, dieses verschworene, solidarische, alle helfen sich gegeneinander, die größten Versager kriegen auf einmal Zauber hin, da kriege ich immer Pipi in den Augen.
Ja. Das finde ich auch schon, das ist auch so gegengeschnitten gegen diese immer weiter sich verschlechternde Situation in der Schule.
Ja.
Ja.
So irgendwie so eine Collage.
Ja, das ist so ein bisschen Völker hört die Signale.
Ja.
Auf zum letzten Gefecht.
Ne? Ihr guckt mich beide sehr ernst an.
Absolut.
Soll ich auch eine Liste machen? Wen wollt ihr denn?
Aber was ich interessant fand an diesem Room of Requirements, das ist ja der Raum, der sich immer den Bedürfnissen der Menschen anpasst, die gerade in ihn reingehen. Und,
oder überhaupt auch erst aus einem Bedürfnis heraus erscheint.
Genau. Und dann sind sie immer da drin, da trainieren sie und dann ist auch alles wie so ein groß, wie so eine Turnhalle im Grunde genommen, ist dieser Raum. Aber dann irgendwann inmitten dieser Trainingssequenz, da wird uns natürlich auch der das Vergehen von Zeit gezeigt. Und irgendwann steht in dem Trainingsraum ein großer Tannenbaum, damit wir wissen, aha, es ist Weihnachtszeit. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, haben die sich da einen Tannenbaum reingewünscht? Oder wie ist der da, wieso haben die
plötzlich... Der Room of Requirements hat, glaube ich, eh so eine eigene Sache am Laufen und der will einfach auch irgendwie zu Weihnachten.
Ich glaube, was die Sache ist, der hasst Muslime und Juden.
Ja.
Und deswegen ist er ein Weihnachtsbaum, um zu sagen, das ist unser Revier hier.
Ja. Ja, also Freunde. Nicht wie so eine Bundesministeriumskarte, wo extra jeder Begriff genau. vermieden wird.
Ja, genau. Einfach nur schöne Zeit.
Schöne Zeit.
Eine gute Zeit. Ja.
Eine schöne Zeit zwischen dem circa 23.
und 27. Mazeltov.
Von uns aus könnt ihr da machen, was ihr wollt, aber wir wünschen euch viel Spaß dabei. Es sei denn, ihr wollt keinen Spaß. Genau. Dann auch
Macht einfach, wie ihr denkt. Genau. Liebe Grüße, ihr Ministerium. Das habe ich mich nicht gefragt, weil ich irgendwie glaube, wenn so Weihnachten ist, dann wünscht man sich automatisch einen schön dekorierten Raum. Also ja, denkt doch nicht immer so alles kaputt, Nils.
Da geht es ja auch um so eine Stimmung, weil ja da auch Harry seine erste Freundin kriegt.
Klar macht, wie man so schön sagt. Da der Mistelzweig, das ist auch ja, da beim Lesen, das hat mich auch wirklich sehr mitgenommen. Dass ich dachte, mein Gott, jetzt knutscht der schon und ich bin immer noch dieses kleine Mädchen auf dem Dorf und habe immer noch nichts gerissen. Hm. Klar gemacht.
Du.
Immer nichts geklärt.
Und so ist es ja bei den meinen.
Freunde. Na, wir? Wie hast du denn jetzt gewunken?
Einfach so. Ich wollte jetzt eigentlich was sagen, wie es weitergeht, aber es fiel mir nicht ein. Deswegen
schade.
Dieses aber Harry küsst doch Cho Chang. Oder?
Ja.
Beste Freundin, die er jemals hatte.
Wie bitte, was? Die beste Freundin, die er jemals hatte?
Na.
Was ist das für eine These jetzt auf einmal?
Na, ist keine These, ist ein Fakt.
Jetzt meinst du jetzt? Jetzt mag die Weasleys nicht.
Okay. What? Elaborate, please.
Ja. Es stimmt auch nicht, dass ich die Weasleys nicht mag. Ich mag es aber nicht, dass alle Beziehungen am Ende nur noch über die Weasleys laufen. Hermine mit Ron, Harry mit Ginny. Und ich finde auch die Beziehung zwischen Harry und Ginny sehr problematisch, weil sie ihn als noch jüngeres Mädchen, als er jung war, angehimmelt hat, weil er so ein Star war. Sie war eigentlich so ein Fan, ein Groupie. Und dann kommt er später mit ihr zusammen. Das ist ein sehr unaustariertes Machtverhältnis. Das ich ganz problematisch finde.
Finde ich gar nicht, weil Ginny hat sich ja die Hörner abgestoßen und ist ja irgendwann dann auch, also sie hat ja dann Boyfriends und ist ja eher dann irgendwann so, dass Harry merkt, oh, die ist ganz schön cool geworden und die hat ja ein eigenes Leben und die ist ja zu mir eigentlich mittlerweile ganz schön entspannt und cool. Also ich fände es weird, wenn er durch diese Tagebuchgeschichte, zum Beispiel auch so eine 12-Jährige, die kann man ja schon mal irgendwie klar machen, aber...
Wer von uns hat es nicht schon mal gedacht?
Einfach gewartet, bis es okay ist und dann
nee, ich finde, er hat ihr vor allem
und wir
auch
wissen
gewartet,
ja, bis in der Zaubererwelt ist man mit 17 volljährig, zwinker, zwinker.
Nee, ich finde, das finde ich, also ich finde, das ist eine steile These.
Genau so wie Sophie ist, habe ich auch versucht, ihm zu argumentieren, dass man ja schon, also es gab auch mal eine Zeit in unserem Leben, wo es nicht okay gewesen wäre, wenn du mich angefasst hättest. So, aber wenn man dann so älter wird und jeder macht auch so eine Weile sein Ding und dann trifft man sich wieder und findet sich dann toll, ist doch super.
Ich finde vor allem, das ist eine steile These, dass nur weil du die Weasleys nicht so doll findest oder problematisch, wie du so gerne sagst, offensichtlich, dass Cho Chang, was kann die denn bitte? Also in welchem Bereich ist die denn bitte cooler oder die best oder besser als Ginny?
Ich finde die einfach wahnsinnig cool. Ich finde
die
mega
cool. Was macht die denn, dass die cool ist? Also die taucht ja überhaupt nicht charakterlich auf. Die ist so eine leicht verschüchterte, süß, verliebt grinsende, die taucht ja überhaupt nicht charakterlich auf.
Ja, aber...
Das
stimme ich dir zu. Aber ich finde sie einfach vom Typ her cooler als Ginny.
Also stehst du auf Asiatinnen, ist das, was du sagen möchtest?
Auch das, aber ich finde sie einfach auch cooler als Ginny. Ich finde Ginny einfach nicht, ich finde ja nicht die Weasleys problematisch, sondern ich finde die Fixierung auf die Weasleys problematisch. Ich finde das so doof, dass alle Beziehungen sich nur um den im
jetzt
Kern
findet
um die
ja auch,
Weasleys,
dass Harry und Hermine drehen. Zusammenkommen sollen.
Ja, nein.
Dass ihr, weil ihr halt nicht das Offensichtliche möchtet und das ist euch zu platt und zu einfach und so.
Ich finde,
die passen super zusammen.
Nein, Ron und Hermine sind doch viel offensichtlicher.
Genau, nicht, dass sie gut zusammenpassen. Ich finde auch, dass tatsächlich alle nicht so gut zusammenpassen, außer vielleicht Harry und Ron. Aber
also ich finde, Hermine und Ron ist viel offensichtlicher, weil Hermine ja ein offensichtliches Klugscheiß- und Helfersyndrom hat ein bisschen. Und das könnte sie bei Harry... nur, glaube ich, dysfunktional ausleben, weil Harry ja die ganze Zeit so ein Loner, ich krieg das alleine hin und ich bin
ja,
jemand, ich brauche keine
Helfer-Syndrom
Hilfe.
Helfersyndrom könnte sie gar nicht. Und bei Ron ist sie da genau.
Bei Ron ist halt so, aber auch irgendwie so, dass es weiterhin niedlich bleibt, weil es ist nicht so, dass er sich einen Arsch nachträgen lässt, es ist einfach, er ist halt wirklich bisschen verpeilt. Bad at Living. Ja. Und sie ist, aber ich finde
dass wir so ein bisschen zusammen. Ron und Hermine sind.
Wirklich?
Wirklich?
Also bist du Hermine, Nils?
Ich bin Hermine?
Ja, ich bin ein bisschen bad at living. Nee, aber ich mach doch immer Orga und so, sag, wo es lang gehen soll. Und du bist dann immer ganz happy, dass es jemand macht.
Aber ich bin ja der Klugscheißer von uns beiden.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wir sind vielleicht einfach ein sehr gutes Paar.
Na, vielleicht müssen wir vielleicht auch nicht jemand aus der Harry Potter-Welt jetzt sein.
Ich finde, ja, Ginny ist mir so ein bisschen egal. Ich hätte eigentlich gerne gewollt, dass Fred und George, also natürlich, dass beide am Ende leben noch, aber ich hätte vor allem gewollt, dass der überlebt, am Ende eine coolere Frau abbekommt, irgendwie eine Hauptfigur. Ja. Hermine und einer von den Zwillingen, das wäre richtig cool geworden, weil dann wäre sie mal so ein bisschen aufgewärmt und wäre nicht immer ständig dieses, oh, Ron, du kennst halt blöde Jan, sondern hätte sie jemanden gehabt, der auch irgendwie ein eigenes Leben hat, ein eigenes Unternehmen, irgendwie offensichtlich einen Scheiß auf Reihe hat.
Ja.
Und dann wäre es irgendwie, finde ich, viel cooler geworden.
Das stimmt. Das stimmt.
Tja.
Und dann kommt jetzt auch worüber ich mich auch ein bisschen ärgere, weil ich es ein bisschen unfair finde. Irgendwann wird ja der Room of Requirements, also Dumbledores Armee, entdeckt. Und zwar, weil durch den Veritas-Trank
Cho Chang.
Cho Chang erzählt, was sie tun. Und dann sind alle mega sauer auf die und Harry trennt sich quasi auch wieder von ihr. Ja. Aber es war halt der Wahrheitszwang, da hätte jeder das gesagt.
Ich finde es auch nicht okay.
Ich bin zu 80% sicher, dass es im Buch nicht Cho Chang ist, sondern eine andere.
Ist es auch. Ist es auch. Okay. Das habe ich auch schon gelesen und dass sie sich sowieso aus ganz anderen Gründen trennen, irgendwas mit ihren Freundeskreisen und so. Aber im Film ist es halt so, dass sie es quasi verrät und deswegen Harry sauer auf sie ist und auch alle und so. Aber ich denke so, ihr wisst schon, wie Zaubern geht. Also, dass man das dann auch nicht kontrollieren kann. Das fand ich irgendwie
doof. Echt enttäuscht von dir, dass du dich hast verzaubern lassen. Das ist ciao.
Ja, ich finde es halt so doof, weil sie ja sonst immer alle so zusammenhalten und dann wird die jetzt da plötzlich so, muss jetzt mit Luna abhängen oder was?
So ein bisschen, wahrscheinlich hat er einfach einen Grund gesucht, Schluss zu machen.
Und ich frage mich, was es für eine Dynamik ist. Also ein bisschen Starfucker ist sie ja schon, ne? Dass sie erst mit Cedric Diggory zusammen war und dann mit Harry Potter.
Stimmt.
Also erstens, was hat sie offensichtlich, es gibt ja so Mädchen und Frauen, die so eine Wirkung auf einflussreiche und beliebte Jungs haben. Und andererseits, warum sucht sie sich immer so diese Stars aus? Weil sie selber, glaube ich, wenig Charakter hat. Sie sucht sich jemanden, der aufregend ist, um das auszugleichen.
Vielleicht eine große Unsicherheit in ihrem Leben.
Ja. Da wirst du der Schultherapeut bestimmt mehr.
Ich glaube, dass wir da jetzt auch vielleicht eine einzelne Folge drüber machen, was ihre Probleme eventuell sein könnten.
Probleme von Joe.
Ja. Wir können
machen wir das jetzt wirklich, oder?
Es gibt auch noch diesen Bereich im Film, so nennt man das ja, wo Snape versucht, weil Harry dann doch mal von seinen Träumen erzählt, die er hat, mit Voldemort. Und dann, glaube ich, Dumbledore glaubt, dass wenn er in Voldemorts Kopf gucken kann, Voldemort auch in seinen gucken kann. Und dass er dann mit Snape anfängt, diese Übungsstunden zu machen, dass er sozusagen ihn aus seinem Kopf raushält.
Ja.
Und dabei erfährt er ganz viel über ihn und die Vergangenheit und so weiter und so fort. Und dann ist Snape sauer, dass er in seinen Kopf reingegangen ist. Wo ich so denke, Leute, ist das nicht der Gag?
Finde ich auch unprofessionell von Snape. Hätte er nicht dürfen, war es irgendwie, aber ist ja nicht das erste Mal, dass er unprofessionell war.
Und das aber auch für mich wieder so eine Sache, was ich ganz cool finde bei den Filmen, dass ich dann auch wieder, als ich es zum ersten Mal gehört, dachte, warte mal, ist Snape jetzt gut oder nicht? Ich check's einfach nicht.
Ja.
Bis ganz zum Ende. Das ist jetzt ein zu harter Spoiler. Aber das ist zum Beispiel auch im Buch ein ständiger roter Faden. Man hat das Gefühl, über hunderte von Seiten wird immer wieder Wochen, Monate lang so ein Training gemacht. Und das ist auch im Film nur so eine kurze Episode. Wir hängen mal ein bisschen in meinem Büro rum, leg ich mal hin, zieh die aus.
Ich glaube, zweimal oder so treffen die sich im Film.
Und das finde ich so ein bisschen cheap. Aber ist ja dann am Ende auch eine wichtige, als er dann den toten Weasley-Vater oder halb angetöteten Weasley-Vater im Traum sieht, ist es ja.
Ja.
Es gibt ja in diesem Teil dann auch noch diese Sequenz im Wald mit diesem Riesenbaby, von dem Hagrid sagt, das ist mein Bruder oder so, oder mein Halbbruder
oder
so.
Mein Halbbruder, ja.
Ich habe überhaupt nicht kapiert, wofür das war. Wozu musste diese ganze Sache sein, dieses Baby, das Hermine hochhebt und so? Wozu war das wichtig?
Dass sie auf ihn aufpassen soll, solange er weg ist. Dann später schnappt sich das Baby halt Umbridge, aber dann schnappen sich ja auch die Zentauren Umbridge. Unklar.
Ich glaube, dass dieser Halbbruder ist vor allem wichtig, sodass Hagrid nicht verheimlichen kann, dass er bei den Riesen war. Weil sonst hätte Hagrid ja auch einfach irgendwas sagen können und sie hätten keinen Beweis gehabt, um ihn zu überführen im Sinne von Hagrid, was das, der Riese hinter dir spricht dafür, dass du bei Riesen warst.
Warum durfte Hagrid nicht zu Riesen?
Nee, natürlich durfte er zu Riesen, aber er sollte ja von Dumbledore aus das geheim halten, dass er für Dumbledore bei den Riesen ist und versucht, Allianzen zu schmieden für diesen Kampf gegen Voldemort. Und ich glaube,
so viele Infos immer, ne? Kriegt man bei den Filmen. Ich merke auch, dass mein Gehirn bei den Filmen manche Sachen so ausblendet, wenn du dir jetzt erzählst, stimmt, das war auch. Aber so, mein Gehirn so sich anscheinend, Leute, wir müssen jetzt hier mal bei dem Wichtigsten bleiben. Ja, ich muss absolut alles andere jetzt hier mal ausblenden. Aber stimmt, mit den Riesen, ja, klar, hat er erzählt.
Ich glaube, das ist einfach so eine Side-Story gewesen. Und vielleicht war das der Grund für den Halbbruder. Vielleicht war es auch einfach nur ein Witz oder so.
Ja, er sah komisch aus.
Weil keine, ich finde es auch, diese ganzen komischen, es gibt auch diese Spinne dann im zweiten Teil. Ich finde das alles immer lästig. Ich finde alle diese komischen Side-Stories, wir müssen jetzt nochmal kurz in den Wald und die Spinne füttern oder wir müssen noch kurz dem helfen und wir haben den Fahrrad mitgebracht. Finde ich alles anstrengend.
J.K. Rowling, ich mache jetzt übrigens mal meine Notizen vorbei, deswegen gucke ich jetzt in der Wikipedia-Beschreibung, damit wir die Reihenfolge ungefähr hinkriegen. J.K. Rowling, habe ich auch schon gesagt, scheint sich wahnsinnig gerne in diesem Wald aufzuhalten, weil alle müssen andauernd in den verbotenen Wald, um irgendwas da zu gucken.
Chill, Jay.
Ja, und er sieht halt irgendwie in den Träumen halt so schlimme Sachen, dass irgendwie zum Beispiel Sirius entführt wurde, sieht er da. Also es, oder es sind ja keine Träume, eher Visionen oder so, keine Ahnung, wie man das nennt.
Ja.
Okay.
Ich stöße auf wenig Begeisterung. Ihr seid auch keine Hilfe.
Na, ich versuche jetzt hier gerade so, warte mal, wie geht's denn hier weiter?
Und ich finde das gut, dass ihr gut vorbereitet seid. Man fühlt sich auch echt als Gast.
Ich habe mir jetzt auf jeden Fall stehen, nachdem ich offensichtlich Lust fand, wie Snape auf Harry zurennt, habe ich geschrieben, weil der immer so komisch auf den zustürzt. Aber dann habe ich geschrieben, Malfoy und Bellatrix sehen aus wie 80er Wave-Pop-Duo.
Oh mein Gott, ja.
Stimmt, also der Lucius.
Lucius.
Ja. This charming man in der Vision von Malfoy und Bellatrix. Ja, oder so, das ist ja großartig. You spin me
round like a record baby. So sind die so Death or Life oder so.
Ja, stimmt. Das ist ja großartig, stimmt.
Aber wie heißt die Schauspielerin?
Helena Bonham Carter
sieht immer leicht aus wie aus einem 80er-Jahre-Musikvideo.
Ja, aber da irgendwie, vor allem die beiden zusammen, eher mit diesen langen weißen Haaren und so.
Stimmt. Auch die Klamotten so, ne?
Ja.
Na, und im Prinzip, ich weiß jetzt aber, leider kann ich nicht mehr, warum, also, ach so, ja, weil er diese Vision hat, nimmt er sich ein paar, also Neville kommt ja auch mit und Luna und sie gehen ja ins Zaubereiministerium in diese Abteilung oder in diesen Raum, wo die ganzen Prophezeiungen sind, weil darum geht's irgendwie, dass Voldemort sucht eine bestimmte Prophezeiung, kann die aber nicht selber finden, sondern braucht Harrys Mind dazu sozusagen und Harry wusste aber nicht, dass er das hat oder irgendwie. Und versucht ihn jetzt, und jetzt versucht er da, um vor Voldemort an diese Prophezeiung zu kommen. Und die Prophezeiung ist in einem großen Raum mit ganz vielen Glaskugeln. Ja. Und eine Glaskugel ist eine Prophezeiung oder so. Und man kann die auch, glaube ich, nur einmal angucken und dann ist die weg.
Ja.
Also klassische
und das
Snapchat-Prophezeiung.
Klassische Snapchat-Logik. Ist quasi analog Snapchat in der Raum. Und dafür, dass diese Prophezeiung so wertvoll ist, dass er ungefähr 2 Dutzend mächtige Zauberer hinterherrennen, finde ich, gehen sie am Ende relativ großzügig um mit den Prophezeiungen, die kaputt gemacht werden. Ja. Ich denke, da gehen auch ungefähr 37 Millionen Schicksale gerade kaputt, weil es gibt vielleicht noch andere Harry Potters da draußen, die von anderen dunklen Lords gesteuert werden. Und dann kommt so der andere Harry Potter in so ein Paralleluniversum da rein und denkt so, Bruder, wirklich, das ist alles kaputt. Ja.
Ich bin auch so ein bisschen diese Prophezeiung, es ist für mich auch so ein bisschen unklar, weil vorher wurde quasi nie von denen gesprochen und danach auch wieder, dass es quasi diesen Raum gibt, wo Prophezeiung, dass das die Art ist, wie Prophezeiungen gestort werden. Also das ist irgendwie mir
ineffizient
so,
auch.
Ja, auch ich check's nicht so richtig, weil
wenn ich mir überlege, wie oft Bücher in der Bücherei verloren gehen, will ich gar nicht wissen, wie oft da eine Prophezeiung
verloren
wird.
Ja, du bist auch so schlau, die alle an einen Ort zu machen, auch sehr eng zu stapeln.
Sehen auch alle gleich aus. Und auch in so Regalen, die kaputt gehen können. Und man kann die auch nicht mit einem Schwebezauber versehen, dass die eben nicht kaputt gehen, wenn sie runterfallen. Doch wäre clever gewesen.
Ich muss da die ganze Zeit
sah aber toll aus, der Raum, fand ich übrigens.
Ich muss da die ganze Zeit an die Gefühlsbibliothek bei Inside Out denken.
Ja.
Stimmt,
wo die dann so grau werden. Ja. Und wo der eine dann die Erinnerung, die dann so in so einen Staubsauger rennt.
Genau.
Oh Gott. Ich habe übrigens total oft, wenn ich versuche, mich an was zu erinnern, wo ich eigentlich denke, dass ich das im Kopf haben müsste, wie dieser Nachname von dieser Freundin, die früher mal eine gute Freundin war, mit der ich seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Mir ist der Nachname, muss ich jetzt immer an diesen Raum denken bei Inside Out, dass irgendwann mal jemand entschieden hat, der langgegangen ist bei mir im Kopf. Nee, die Erinnerung brauchst du nicht mehr. Und weg.
Das ist so süß, dieser Film. Ich liebe den abgöttisch.
Man muss immer seinen inneren Bing-Bong versuchen.
Lieblingsfilm von Finn Kliman übrigens. Ja. Hat er mir mal irgendwann erzählt.
Ja, ich muss, der hat, glaube ich, auch seinen inneren Bing-Bong noch ganz gut im Griff.
Ich glaube, der hat vor allem Bing-Bong. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, Finn Kliman hat vor allem Bing-Bong, wenig sonst.
Ach, ich muss so und heulen Hütchen, immer, ne? Wenn der sich in Luft auflöst.
Ja,
das,
ja,
ist,
jedes,
oh Gott, Mal heulen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so schlimm.
Das ist auch eine der größten Ängste, die ich im Leben habe.
Dass Finn Kliman keinen YouTube-Stern mehr hat?
Ja.
Ja.
Jeden Abend bin ich so echt toi, 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 Finn, auch für morgen wieder.
Auch privat.
Ja.
Alles Gute.
Im persönlichen Leben. Ja, da gibt's ja dann große Kämpfe, die ganzen Todesser.
Ja.
Die Todesser haben ja diese Art zu reisen, dass sie so schwarzer Staubrauch werden.
Sehe ich auch nicht. Bahncard 100, ich weiß nicht, was es ist.
Man nennt die auch die schwarze Mamba.
Und auch so immer so hochschießen, ne? Wie so ja. Wie so Silvester.
Ja. Ich verstehe auch nicht, warum können nur die das? Was ist das, was die da machen?
Ich glaube, die deportieren einfach.
Dieses Disapparieren.
Oh Gott.
Ja, die deportieren. Ich glaube, die Disapparieren.
Aber das muss ja dann so ein Zauber.
Ich glaube, sie hätten auch deportiert irgendwann, wenn sie hätten können. Aber
das stimmt.
Zurück, das war ja wirklich keine Absicht. Also disapparieren, richtig, disapparieren. Genau. Ich glaube, die disapparieren einfach. Und sehen aber einfach dark dabei aus, weil sie cool sind.
Nein, verstehe.
Vielleicht aber das ist wahrscheinlich so ein Zauberspruch, den so im Handbuch kriegst, wenn du den Todessern beitrittst. Hier ist das Todesser-Handbuch. Hier ist der Disapparationszauber.
In einer Woche komme ich wieder und frage dich ab.
Ja.
Oder sie machen es so ganz cheap, sie disapparieren und haben währenddessen einfach immer so ein bisschen Zigarettenasche in der Hand und werfen sie hoch in der Sekunde, in der sie disapparieren, einfach für den geilen Effekt. Das wäre sowieso so witzig, wenn die Todesser sich einfach beim ersten Treffen ganz, ganz viele Gedanken über Marketing gemacht hätten. So PR. Wir müssen da ein paar coole Effekte. Was haltet ihr von einem Unterarm-Tattoo, Leute?
Wir gehen jetzt bei jedem von euch an den Kleiderschrank und nehmen alles raus, was Farbe hat.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen so bei diesem Treffen.
Da gibt es so einen Guido Maria Kretschmer für Todesser, der sich so ein bisschen kümmert, dass sie alle gut gestylt sind.
Nein, Freunde, nicht das Hemd. Ja. Nein.
Das tut nichts für dich.
Das tut gar nichts für Voldemort. Brille bei Voldemort, ich weiß nicht, mit der Nase. Kontaktlinsen, denk mal über Kontaktlinsen nach.
Sehe ich ein Problem.
Das ist ja cool, wenn Voldemort im Laden so eine Brille anprobieren würde und die immer so alle so runterrutschen.
Oh. War auch ein guter Sketch.
Super frustriert.
Und der Vielmann-Experte mit dem Spruch, wir haben für jeden eine Brille, super am Schwitzen.
Und dann sieht er, so wie bei dem wenn der Zauberstab ein Zauberer sich selbst aussucht, dass auch die Brille sich jemanden aussucht und dann ist es so eine Nickelbrille, die auch genau die Harry Potter hat und er ist so, seriously Leute, wirklich, in der scheiß Brille soll ich rumlaufen. Ja, ich glaube, wir haben gerade einen SNL-Sketch geschrieben.
Absolut, glaube ich auch.
Ja.
Guck mal, jetzt checke ich gerade erst. In der Prophezeiung ist die Info, dass Harry Potter der Auserwählte ist und keiner der beiden kann leben, wenn der andere überlebt. Also in der Prophezeiung erfahren Harry Potter und Voldemort, dass sie einer von beiden sterben muss. Also dass sie nicht beide leben können.
Ich finde, da hätte man irgendwie größer darauf reagieren können, als sie das erfahren haben. So wenigstens so ein Well, this is awkward.
Ja.
Oder so. Irgendwie so, ach, du auch hier, wir tragen beide das gleiche Kleid.
Dann escalated quickly.
Ja, und dann gehen sie weiter, aber so rückwärts aus dem Raum. Nee, klar, die sterben jetzt einfach zu Weihnachten.
Wir melden uns einfach. Ja. Ich melde mich.
Du rufst du nicht an, ich ruf dich an.
Genau. Ich melde mich bei dir. Ich habe jetzt diesen Monat wahnsinnig viel zu tun. Ich muss Frau Krux suchen und dich zerstören. Aber bis dahin.
Hast du meine WhatsApp nicht gehört?
Ah, ja. Nee, komisch. Bei mir, ich habe zwei Haken. Komisch. Hast du eine neue Nummer oder so? Bei mir
spinnt WhatsApp
schon länger.
Und dann wird es aber relativ eng, weil sie natürlich wie immer, weil sie bockige Kinder sind, alleine losgezogen sind.
Ja, klar.
Kriegen wir schon hin, ist überhaupt kein Problem. Und dann kommen aber zum Glück die Mitglieder des Phönixordens und helfen ihnen. Ich mag diesen Kampf auch total in diesem Ministerium zum Schluss da,
wie
das da aussieht. Obwohl es auch so zwei Minuten lang wirklich unklar ist, was gerade passiert.
Ja.
Ist alles sehr schnell und dann stirbt Sirius, Freunde.
Diese Passage habe ich, glaube ich, auch weinend erstmal gelesen, natürlich 8-mal.
Von Bellatrix the Strange, die hasse ich auch so.
Und
die hast
ganz,
du auch
ganz,
so doll,
ganz schlimm.
Die böse Nina Hagen.
Wie sie ja auch genannt wird.
Ja,
ja, das finde ich ganz schlimm. Und auch irgendwie, ich finde, da ist sowieso J.K. Rowling ist zu großzügig, was den Tod von sympathischen Leuten angeht. Vielleicht ist es gut, weil das zeigt, dass es ein echter Krieg war, weil es wäre irgendwie unglaubwürdig, wenn irgendwie nur...
Dass es so echt um Sachen geht, ja.
Das rechte Ohr von Fred stirbt oder so. Aber ich dachte so, wen nimmt sie alles? Sie nimmt einen von den witzigen Zwillingen, sie nimmt Sirius, sie nimmt... stirbt Remus nicht auch?
Ja,
stimmt, der stirbt
und,
auch.
Und Tonks.
Tonks stirbt auch?
Die sterben beim gleichen Kampf, Remus und Tonks.
Ich dachte, Tonks ist verwitwet am Ende.
Also im Film sterben beide.
Okay, ja, das ist mir zu doll. Das ist irgendwie quasi alle, die cool sind, sterben. außer Harry und Hermine und Ron. Und das ist mir irgendwie ein bisschen zu wild und das mag ich nicht. Und da fand ich auch Sirius, das war ein bisschen überflüssig. Da hätte jemand anders sterben können.
Ja,
ja, finde ich auch. Also auch jemand, wo wir es schade gefunden hätten, so, aber nicht unbedingt er. Ja. Vielleicht da dann auch schon Remus oder so.
Ja, den braucht ja auch niemand.
Genau, dass sie da sehr durchmäht die ganze Zeit.
Finde ich so lustig. Bei Wikipedia steht hier an der Stelle, auch Lord Voldemort ist persönlich anwesend. Lieb von ihm, er konnte sich freimachen.
Wie bei so einer Pressekonferenz, der Staatssekretär ist übrigens auch da.
Ja, aber ich finde auch dieses persönlich, nicht in seiner Vertretung.
Ja, genau. Mein Pressesprecher ist da.
Voldemort has left the building. Ja, und dann ist da dieser Kampf. Ich finde das aber tatsächlich ganz gut gemacht, wie Bellatrix Sirius killt. Die macht das irgendwie so fast so ein bisschen so ganz leicht beiläufig. Also gar nicht so, passant, so groß.
Wie du immer sagst.
Genau, nicht so groß angemeldet oder so, sondern sie hat gerade die Gelegenheit und macht es einfach schnell und haut ab irgendwie. Das finde ich irgendwie ganz, finde ich ganz, ist so für ihren Charakter tatsächlich ganz gut.
Bestimmt. Das stimmt, ja. Und weil sie auch ihn ein bisschen so verhöhnt, Potter am Ende noch. Oh, habe ich deinen Onkel gehabt?
Das war auch hart.
Naja.
Das fand ich auch richtig hart.
Und dann natürlich dieser legendäre Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore, wo Dumbledore am Ende endlich wieder da ist und man das Gefühl hat, er zwinkert Harry nicht mehr zu.
Ja.
Und trotzdem ist er in den entscheidenden Situationen offensichtlich da und führt dann diesen Furiosen. Und ich finde, da ist es ja auch dann von den Effekten her wirklich ziemlich beeindruckend gemacht.
Ja, ja.
Das ist ja dann auch, wie das dann so zum Schluss so runterrieselt und so. Genau. Also das fand ich auch ziemlich cool.
Ja.
Dieses Ganze, und das ist natürlich auch im Ministerium passiert. Und dann am Ende des Kampfes die Leute, die da arbeiten, kommen und es jetzt nicht mehr verleugnbar ist, dass der dunkle Lord wieder da ist.
Aber ich denke die ganze Zeit so diese Glasstaub, dass man sich da irgendwie auch, ich habe die ganze Zeit Angst, dass man sich da auch so dran schneidet. Oder dass
man das so einatmet.
Tierisch einatmet, tierisch juckt, wie so Glaswolle und so.
Das fände ich sowieso eigentlich ein bisschen lustig, wenn Harry Potter einfach wegen so einer Lappalie, so einer, so alle haben leider Glasstaub eingeatmet und sind gestorben. Ende.
Ja.
So, am sechsten Teil, sorry, Hogwarts.
Und dann hätten wir aber nicht so ein ganz so schlimmes Awkward 19 Jahre später, wie wir dann am letzten Teil.
Das stimmt.
Ja. Ich hatte jetzt gestern beim Schauen das allererste Mal einen Gedanken, den ich auch davor gar nicht haben konnte, weil ihr habt ja fantastische Tierwesen.
Weil du jetzt erst eine richtige Frau bist.
Ja, genau. Fantastische Tierwesen 1 und 2 kam ja raus, diese Fortsetzung. Oder, nee, eigentlich ja der
haben wir beide gesehen auch.
Und da taucht ja auch dann Dumbledore auf und Dumbledore ist ja da ein wahnsinnig schnittiger Typ in maßgeschneiderten, dreiteiligen britischen Anzügen mit perfekt frisiert und irgendwie rasiert und so. Ich frage mich, in welchem Punkt seines Lebens Dumbledore entschieden hat, jetzt Glitzeranzüge.
Jetzt hat er zu.
Was ist für eine Theorie?
Das ist genau die Frage, die ich auch die ganze Zeit gestellt habe.
Aber wir haben eine interessante Theorie dazu.
Wollte
er
einfach irgendwann nicht mehr gevögelt werden, oder?
Ja, wir hatten diese Theorie, dass er nach dieser schlimmen Tragödie mit Grindelwald einfach so sich hat gehen lassen, weil irgendwie so, ne?
Das aber irgendwie hat er auch so eine Theorie geschrieben, dass er dann auf Hogwarts verbeamtet wurde und dann war es ihm scheißegal, wie er aussieht.
Und,
ja, das ist auch schön. Stimmt. Das ist auch eine schöne Theorie.
Hat er sich so gehen lassen, weil jetzt ist eh Wurst.
Ja. Aber das ist eigentlich echt ein bisschen so.
Genau, weil es ein Posten auf Lebenszeit ist, kann es ja dann egal sein.
Jetzt ist alles egal. Jetzt will ich auch keine. Ja, ich fand es auf jeden Fall erstaunlich, weil ich ihn wieder gesehen habe in diesen langen, wallenden, ulkigen Klamotten, weil das ja auch irgendwie charakterkonstituierend ist, dieser Hang zum Kitsch und zum Kindlichen und Lustigen und Ulkigen. Das hatte er ja offensichtlich in der frühen Jude-Law-Zeit, wo er einfach ein geiler Stecher war, in geilen Anzügen.
Ich finde ihn jetzt viel hotter.
Was?
Ich finde Jude Law jetzt viel hotter als am Anfang.
Ich meine Dumbledore.
Ich habe an Jude Law gedacht.
Okay, ich meine, Dumbledore heute hotter. Nee. In seinen Sternchenanzügen.
Wie, du findest Jude Law jetzt hotter als Dumbledore? Hä? Verstehe nicht.
Macht mal weiter. Mir fiel nur an, dass ich Jude Law jetzt hotter finde, als er noch jung war. Ach
so, ja, das stimmt. So.
Ich habe zu wenig formuliert, habe ich gemerkt. Das geht mir sonst halt selten so, dass ich zu wenig sage.
Zu wenig.
Okay.
Und dann sind sie zurück in Hogwarts.
Hogwarts.
Wie ich gerne sage.
Ja, und jetzt glauben es alles. Ministerium ist auch bereit, es printen zu lassen, dass Voldemort wieder da ist.
At the story.
Alle haben ihn gesehen. Alle, ja. Naja.
Naja.
Jetzt haben wir den Salat.
Wie es so ist, ne?
Bellatrix Lestrange ist auch zum ersten Mal zu sehen in diesem Film.
Ja.
Stimmt.
Die wird da erst eingeführt. Die finde ich auch echt krass. Habe ich schon die Trivia, weiß gar nicht, ob ich die erzählt habe schon, dass die später Lucius Malfoys Frau ist, eigentlich Bellatrix Lestrange spielen sollte, aber dann schwanger geworden ist. Und deswegen haben sie schnell Helena Bonham Carter geholt. Und das die andere dann später als Lucius Malfoys Frau.
Oh, das war auch ganz schön blöd. Also wäre ja bestimmt eine tolle Chance gewesen für sie. Schade. Hoffentlich hat das Blatt, ist das Blatt cool genug, um es auszugleichen.
Meine letzte Notiz bei diesem Film ist, Harrys innerer Kampf ist wie Voldemort-Werbespot.
Wie genau? Was?
Ich glaube, er ist dann nochmal so mit seinen Struggles zu sehen und sieht dann so Voldemort irgendwie in so einer Art Zusammenschnitt. Alle treffen mit Voldemort oder irgendwie sowas muss da irgendwie gewesen sein. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so erinnern.
Hier steht noch irgendwie, dass Voldemort gewesen sein. Am Ende nochmal versucht, Harrys Körper zu übernehmen. Als er da liegt, wenn er mit Dumbledore kämpft.
Ach nee, jetzt weiß ich auch wieder. Oh. Da sieht man dann immer so, da sieht man immer so Szenen, wie Voldemort sich so komisch so ins Bild dreht und so, so in so, in der Vision von Harry. Nee, sieht aus wie der GZSZ-Vorspann.
Ja, ja. Ja, genau,
wie
das Voldemort soll ich sagen.
So, hi. So ins Bild dreht. Stimmt, das
Ach, aber es ist ein guter Teil. Ich mag den. Ich mag quasi immer jeden Teil davor lieber als den davor.
Ich finde den vierten so furchtbar. Ich bin froh, dass ich den vierten nicht genommen habe.
Das war
der Feuerkelch,
der Bollywood-Film.
Ich finde sowieso irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, die Teil 1 bis 4 ist für mich so eine Sinneinheit und 5 bis 7 eine andere,
komischerweise. 5 bis 7 sind alle vom gleichen Regisseur. Ab 5.
Ich meine so Bücher eigentlich eher.
Ah, ja.
Das ist wahrscheinlich dann irgendwie, weil da das erste finde ich immer so gefahren, aber irgendwie zwischendurch auch noch witziger Schulalltag und am Ende ist es alles halt sehr dark.
Ja, das stimmt. So.
Ja, ab 5 geht eigentlich der Krieg los, ne?
Genau. Und ich hatte gestern den Gedanken, habt ihr nicht auch wahnsinnig Angst davor, wenn irgendwann, wenn wir alle alt sind, die Nachricht kommt, es wird ein Remake von Harry Potter geben?
Nee, ich freue mich da total drauf.
Kommt, glaube ich, in 5 Jahren schon.
Meinst du? Ich hab letztens schon gesagt, ich würde es jetzt gerne nochmal sehen, dass sie es jetzt nochmal drehen, wo sie wissen, dass es erfolgreich ist und gleich viel Geld reinstecken, wie dann die Welt aussieht. So.
Ja, also ich habe da ein bisschen Angst vor, weil das fühlt sich dann so an wie ja, ich habe das noch nicht erlebt, dass Jugend stirbt. Also als vor einem Jahr Morrissey dieses schlimme Spiegel-Interview gegeben hat, wo er sich so als Nationalist geoutet hat, wo ja ganz viele gesagt haben, jetzt ist gerade ein Stück Jugend von mir gestorben, habe ich gedacht, das kenne ich noch gar nicht. Und ich glaube, in dem Moment, also für mich wird quasi der Remake von Harry Potter so sein wie der nationalistische Morrissey in 2017 Spiegel-Interview. Ja. Hat es eigentlich Klaas Relation
Meine Jugend Meine Jugend starb, als ich Kurt Cobain erschossen hat.
Da bin ich 3 Monate alt gewesen.
Da war ich 17.
Meine Jugend starb, als David Bowie gestorben ist.
Als Conny Kramer starb.
Na.
Ja.
Wann ist David Bowie gestorben? Vor 3 Jahren, oder?
Ja.
Oder war ich mit einem großen David Bowie-Freak zusammen? Da wurden die großen David Bowie-Monate eingeläutet bei mir und zu Hause.
Ja.
Da war nämlich, da wurde aber jeden Abend nur David, also da durfte auch nichts anderes gehört werden. Es war fast ein bisschen so, wie wenn man dann die Spotify-Sachen angeschaut hat, die zuletzt gehört wurden, gab es fast Ärger zu Hause. Wie, du hast gerade ganz kurz Prefab Sprout gehört. Sorry, Schatz.
Nee, da habe ich richtig geweint. Und der eine von Seed. Das hat mich letztes Jahr richtig, weil das ist echt so krass, meine Jugend. Seed. Ich war irgendwie in meinem Leben auf, was keine Ahnung, 21 Seed-Konzerten oder so. Also das hat mich echt richtig fertig gemacht. Hier auch nochmal um auf so eine kleine, etwas düstere Note zu enden. Aber in diese Phase gehen wir jetzt.
Weil der Film ja so fröhlich war bisher. Das ist echt ein Problem.
Luna ist so ein witziger Name.
Ich finde, also es heißt ja immer, dass der fünfte so ist das nicht sogar der beliebteste? Nee, der beliebteste ist der letzte, aber
Der zweitbeliebteste ist der Gefangene von Azkaban.
Das ist auch mein Liebster bis jetzt. Also ich finde immer noch, dass der dritte der beste ist von allen.
Ich kann das unter filmischen Gesichtspunkten überhaupt nicht beurteilen, weil ich nur an den Geschichten hänge. Mhm. Und da
Mir ist es auch
im Nachhinein denke ich, bei allen ist es irgendwie anstrengend.
Bei mir ist es immer schwierig bei den Filmen, weil wenn ich die gucke, gucke ich die immer so am Stück, deswegen verschwimmen die bei mir auch so. Also ich kann dann immer gar nicht so, ich mag halt die Harry Potter-Reihe.
Ich glaube, den sechsten mag ich noch sehr, weil im sechsten sind sie ja noch in der Schule, ne?
Ja.
Ja, und da ist irgendwie so ein bisschen so, ich weiß, sie genießen es, weil irgendwie zeichnet sich ab, das ist das letzte Jahr und man hängt sich so an die Normalität und deswegen mag ich den sechsten irgendwie sehr gerne.
Was ist der sechste, aber wie heißt denn der? Ach, der Halbblutprinz.
Ja.
Ah, stimmt mit dem.
Ja.
I remember. Na gut.
Ja.
Na dann.
Und in diesem Sinne, es war so schön, dass du da warst.
Es war so schön, dass ich da sein durfte.
Mhm, hier hat unsere Liebe begonnen.
Und hier endet sie nicht.
Nein, hier endet sie
jetzt
nicht.
Haben wir sie nochmal heute haben wir sie nochmal verdoppelt.
Ja.
Heute haben wir sie verdoppelt.
Nils finde ich gar nicht so anstrengend, wie du gesagt hast beim letzten Mal.
Ja, aber das ist ja reißt sich halt jetzt auch zusammen.
Ich bin auch krank. Ja. Wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter unserer E-Mail-Adresse.
wimaf@poolartists.de
oder auf Twitter unter @wimaf war weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Genau, deswegen haben wir das so genannt. Und wir haben noch ein paar Eulenposten vor uns und wir haben auch noch...
Da sind wir gerade so ein bisschen im Verzug. Die Folge kommt ja in einer Stunde raus.
Ja.
Und wir sind eigentlich noch zwei Eulenposten gerade.
Die andere, da haben wir die Hälfte aufgenommen. Da
genau, wir haben eine schon die Hälfte aufgenommen. Vielleicht schaffen wir das heute noch, mal sehen wir nicht morgen.
Ja, die machen wir einfach irgendwann, die Eulenposten.
Also genau, wir machen die Eulenposten irgendwann. Zur Not machen wir sie, holen wir sie alle im Januar nach.
Zusammen oder so, genau. Oder was auch immer. Also da kommt auf jeden Fall
ihr
noch
kommt
was.
Kommt alle zu Wort, also schreibt ruhig weiter.
Genau, schreibt ruhig weiter. Und bei dieser Folge natürlich unter Eulenpost, Hashtag Eulenpost 5. Und ja, jetzt haben wir noch drei Filme vor uns.
Ja.
Ich fasse dabei, ich gehe auf jeden Fall jetzt nach Hause. Oder okay. In die Kneipe, irgendwas. Zigarette danach, egal.
Gut. Irgendwas mit einem Stab.
Vielleicht muss Hermine Neville nochmal steif machen.
Dann gucken wir mal, was Klaas dazu sagt.
Klaas Relatio. Ich finde, diese Folge sollten wir Klaas Relatio und dem ganzen Spiegelverlag.
Nee, wir nennen sie Klaas Filatio.
Klaas Relatio und die Heiligtümer des Spiegels.
Oh, das ist lustig. Können wir das machen?
Nee.
Schade.
Aber so, wir schreiben es auf Twitter.
Ja. Cool.
Alles klar.
Dann.
Bis dann.
Tschüss.
Mach's gut.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude. Wie immer.